Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, des einzigen Podcasts Deutschlands, der schon das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat. Und zwar von zwei Präsidenten, von Steinmeier und von Richard von Weizsäcker. Und darauf ruhen wir uns nicht aus, auf diesen Lorbeeren, sondern das spornt uns nur an zu weiteren Höchstleistungen. So wie die Filme, über die wir nun reden wollen. Wir, das bin einmal ich, Nils Bokeberg, ein kleines Licht im Schatten des Universums, eine Amöbe im Sonnenglanz der Person, mit der ich diesen Podcast zusammen bestreiten darf. Ein Staubkorn in einem Wimpernschlag von ihr, von dieser Frau, die nicht nur mich geehelicht hat, sondern die auch noch dafür sorgt, dass dieser Podcast keine staubtrockene, langweilige Sausage-Nerd-Veranstaltung wird, sondern die diesen Podcast bereichert mit ihrem Lachen, mit ihrem Wissen, mit ihrem Charme, mit ihrer ganzen Persönlichkeit, die zu kennen nicht nur eine Ehre ist, sondern auch eine Bürde? Nee, Bürde. Eine große, etwas, womit große Verantwortung kommt. Denn man darf nicht leichtfertig damit umgehen, sie in seinem Leben zu haben, sondern muss all das, was das aus und mit einem macht, mit der Menschheit teilen, damit diese Welt ein besserer Ort wird. Herzlich willkommen, Maria Buckelberg.
Hi.
Warum so fragend?
Also zwischendurch war ich mir nicht sicher, sind wir am Ende noch verheiratet? Ist es eine zu große Bürde für dich, mich in deinem Leben zu haben?
Es ist eine Bürde, weil...
Ich glaube, du hast auch von Macht gesprochen. Mit großer Macht kommt ja große Verantwortung.
Ja, ich weiß.
Und nicht mit großer Bürde.
Na, aber es ist eine Bürde zu wissen, dass nur ich mit dir zusammen sein kann. Weil wenn ich mit dir zusammen bin, kannst du mit niemand anders zusammen sein.
Also Survivor-Guilt nennt man sowas.
Zumindest nicht so eng wie mit mir. Und das nehme ich der Welt.
Das stimmt.
Und das muss ich quasi dann durch unsere Beziehung hindurch der Welt irgendwie wieder zurückgeben.
Ja.
Weißt du?
Und wie läuft es so?
Ah, ich habe noch keinen guten Weg.
Es ist eine Bürde.
Es ist eine Bürde. Die Leute denken, es wäre irgendwie nur Hiopai, aber es ist eben auch dieses Wissen zu haben, dass ich da der Welt einen großen Teil ihrer Vernunft nehme. Hm. Das ist eine Bürde.
Und wie gehst du mit dem Wissen um, dass die Hälfte unserer Zuschauer die ganze Zeit vorspult?
Sind das auch so, du hörst ja auch Sprachnachrichten in anderthalbfachen Geschwindigkeit oder zweifacher Geschwindigkeit oder für mich kommt es so wie zehnfache Geschwindigkeit. Meinst du, das machen auch Menschen mit diesem Podcast? Glaubst du, die hören diesen Podcast jetzt so an, dass der Podcast jetzt so an?
Nein. Klar, hörst du Podcasts manchmal schneller?
Niemals.
Ich auch nicht, weil es mir auch noch nie darum ging, möglichst viele zu schaffen, sondern die ich höre, zu genießen.
Wie einen guten Wein, oder?
Ja. Ich lasse auch Podcasts, ich mache die auf und dann lasse ich die atmen. Nee, aber weißt du, was ich meine? Also mir geht es quasi nicht darum, möglichst viele Podcasts zu schaffen, wenn ich Podcasts höre, sondern den ich jetzt gerade höre, also die Podcasts sind dazu da, mich zu entspannen oder irgendwie mich zu unterhalten. Ja. Und deswegen macht es für mich keinen, also fühlt sich für mich nicht, also ich brauche das nicht, dass ich die schneller höre. Ich kenne aber Leute, die schneller hören, bestimmte Formate, kann man eigentlich ja so richtig nur bei Gesprächsformaten machen, kannst ja nicht bei so fiktionalen oder Reportagen machen, weil sie mehr Podcasts dadurch schaffen. Und das finde ich total legitim. Ich habe nur dieses Bedürfnis nicht.
Aber Maria, du bist die wichtigste Stimme im deutschen Podcast-Game. Du solltest als erstes so viele Podcasts wie möglich hören.
Ich muss nur die richtigen hören.
Oh, snap.
Es ist eine Bürde,
Nils. Nicer burn.
Ist doch kein Burn.
Klar war das ein Burn.
Okay, auf Zeit. Ich habe Zeit geburnt.
Nee, also dass du sagst, ich muss nur die richtigen hören, das ist ja ein Burn für...
Für welche?
Naja, um zu sagen, als Podcast-Göttin Deutschlands halte ich mich nicht damit auf, irgendwie einfach nur so viele Podcasts wie möglich zu hören, sondern nehme mir einfach die Zeit, um die richtigen zu hören. Genau. Dass du eben weißt, welche die richtigen sind.
Ach so. Ja, nee, weiß ich natürlich nicht, aber...
Natürlich weißt du, bist die Podcast-Göttin Deutschlands. Podcast.
Ich habe schon auch meinen Share an Podcasts angefangen zu hören, wo ich dann gemerkt habe nach einer Folge. Ah, guck mal.
Du hast einen Share-Podcast? Es gibt einen Share-Podcast?
Ja.
Möchte ich bitte auch sofort hören.
Ja, da geht es darum, wie welche Share man am besten benutzt, wenn man verschiedene Dinge schneidet.
Wow, da sind wir hingegangen. Ich dachte, es geht um Stühle.
Ja. Ich weiß, ich mag die deutsche Sprache einfach sehr. Und deswegen ist Share, so würde ich auch Englischstühle nicht aussprechen übrigens. Ne? Dann für mich eher das Scheren mit der Schere.
Ich verstehe. Apropos Scheren.
Hat eigentlich schon immer, und das ist jetzt für unsere Hörer der wichtigste Punkt, ich hoffe, jetzt sind alle wieder da.
Scheren ist Kehren übrigens.
Hat schon immer vorne neben dem Restaurant an der Ecke, was wir jetzt nicht sagen, wo wir ab und zu bestellen, die irgendwie drei verschiedene Namen haben, war da schon immer genau rechts daneben ein Friseur? Oder ist der neu? Genau gegenüber auch vom Supermarkt. Da ist doch auf der Ecke, so eine Kneipe da vorne. Da ist so eine Kneipe, weißt du, welche ich meine? Und rechts daneben ist ein Friseur. Ja. War der schon immer?
Ja. Vorher war es ein normaler Friseur, jetzt ist da ein Männerbarbier drin.
Ah, okay, der ist aber noch nicht so lange drin, ne?
Der Barbier ist seit kurz vor Corona hat er aufgemacht.
Okay, verstehe.
Also,
ist mir heute früh aufgefallen, der sah so neu aus und da wollte ich dich nochmal drauf ansprechen und was für ein besserer Zeitpunkt als dieser
ich,
jetzt
ich kann
hier.
Sagen, warum er so neu aussieht, weil fast nie Kunden da sind.
Ja.
Deswegen ist da alles noch sehr unbenutzt.
Ja.
Ich sehe immer nur den Besitzer gelangweilt auf den Kundenstühlen in einem Salon sitzen und traurig an die Wand gucken oder auf sein Handy.
Ist auch nicht die richtige Ecke hier, glaube ich.
Naja, ich sag mal so, wenn dir jemand seinen Friseurladen überlässt und sagt, ja, ich gehe hier raus, wer will den haben, dann mach nie den gleichen Laden wieder rein.
Oder
hat ja einen
der
Grund,
gleiche
warum er
Laden,
geht.
Nur noch nischiger.
Ja.
Pass auf, ich mache genau das Gleiche, was da nicht lief, aber teile die Kunden in die Hälfte.
Ja.
Ich teile die Kunden in die Hälfte rein. Leute, auch darüber wisst ihr jetzt Bescheid. Lasst uns zum heutigen Film kommen. Wir haben uns überlegt, dass wir das Twin Game noch einen upsteppen.
Ja.
Und nicht nur Filme jetzt immer gucken werden, die sich sehr ähneln, sondern auch mit reinnehmen als Möglichkeit in diese Kategorie Remakes. Also quasi den gleichen Film zweimal.
The Remake.
Wir werden heute über Total Recall von 1990 sprechen und in zwei Wochen, dazwischen kommt der Lindy, und danach auch nochmal über Total Recall von 2012.
Remake. Select. Maria. Also, heute sprechen wir über den ersten Total Recall von Paul Verhoeven. Super Regisseur.
Ich habe mir mal sagen lassen, dass man ihn Verhoeven ausspricht.
In Amerika.
Ach so, ja.
Ist er eigentlich
so spricht man ihn wirklich aus.
Eigentlich ist er Holländer.
Ja, ja, so spricht man ihn holländisch aus.
Ah ja, okay, verstehe. Verhoeven, ich dachte mal Verhoeven.
Also ich kann jetzt für diese Aussage natürlich nicht mich verhaften lassen.
Ich bin ja, ich mache zweitberuflich noch den Holländisch-Fach-Podcast Gästeliste Geisterbahn. Und da haben wir gelernt, das heißt Verhoeven.
Ja. lass uns loslegen.
Ja.
1990.
Ja.
Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Verschiedene Nebenrollen.
Ja.
Erstmal die erste wichtige Frage. Hattest du den schon mal gesehen?
Ja, aber auf Video bei einem Klassenkameraden, als ich damals zur Schule gegangen bin.
Hast du dich jetzt trotzdem so nach und nach an Dinge erinnert?
Nee, ich habe mich daran erinnert, dass wir nur zu den wichtigen Szenen vorgespult haben.
Ich habe mich daran erinnert, dass ich den Film mal zur Hälfte nur gesehen habe, weil die zweite Hälfte habe ich noch nie gesehen in meinem Leben.
Wir haben nur zu den wichtigen Szenen vorgespult und damit meine ich, wir haben nur zu der Szene mit der dreibrüstigen Frau vorgespult.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und vielleicht am Anfang ein bisschen das Rumgefummle. Wobei, nee, da gab es ja auch nee,
was wir natürlich
Brüste
auch noch cool fanden, waren so diese Kopfschüsse-Splatter-Gedöns.
Ja. Richtig splatterig, der Film.
Ja, es war verhüfen viel. Das hat er oft. Der war, das ist ja ein interessanter.
Lass uns mal auf eine einigermaßen normal klingende Aussprache einigen und dann das ab jetzt machen.
Das ist das Interessante an diesem Regisseur, der ja immer irgendwie in so einem Spannungsfeld zwischen total B-movig und gleichzeitig super ambitioniert war. Das zieht sich ja durch viele seiner Filme. Und viele andere Sachen auch, zum Beispiel so eine sehr plakative, aber ganz deutlich formulierte Autoritätskritik, auch eine Art Behörden-, Militär-, Schrägstrich-Polizeikritik.
Und immer sowas, das Volk im Unwissen lassen.
Ja, das hat er immer
gesagt. Ist ganz von viel. Dem auch Starship Troopers?
Ja.
Ja, daran habe ich nämlich gerade gedacht.
Genau, das ist ja.
Aber so rumsplättern mag der auch.
Mhm. Starship Troopers ist ein anderes großes Werk. Also ich würde sagen, dass Total Recall und Starship Troopers seine zentralen Filme sind. Hat noch eine ganze Menge mehr gemacht, aber das sind so die beiden Hauptwerke, würde ich jetzt mal behaupten, von Paul Verhoeven. Ich sage einfach weiter Verhoeven. Ich habe schon immer Verhoeven gesagt.
Das ist doch gut.
Simon Verhoeven, der deutsche Regisseur, heißt auch Verhoeven. Dann heißt Paul Verhoeven jetzt auch Verhoeven.
Ich finde es absolut fair.
Paul Verhoeven. Ich habe Paul gesagt, Paul Verhoeven.
Paul. Naja, er ist ja auch.
Holländer. Bau. Bau. Level.
Damit das einer versteht, müsstet ihr jetzt alle Gäste zu gestern hören.
Lecker Nilke nicht bezahlen. Dafür müsstet ihr nur Holländisch können. Holländisch.
Ja.
Holland ist ein wunderschönes Land, in das du nie mit mir fahren willst. Aber es ist ein wunderschönes Land.
Was Nils euch jetzt natürlich vorenthält, ist, dass ich natürlich schon seit Tagen, und das weiß er auch, gucke, dass wir über Weihnachten Neujahr nach Holland fahren. Deswegen ist diese Behauptung einfach nur dazu da, sein Bild in der Öffentlichkeit zu stärken, dass ich hier zu Hause keinen seiner Lebensträume zulasse.
Als Niederlandophil.
Und ersticke.
Als Niederlandophil.
Wollen wir mit dem Film anfangen?
Ja.
Okay.
Haben wir nicht schon mit dem Film angefangen?
Haben wir?
Inhaltlich noch nicht.
Genau.
Also
ja,
wir machen kurz
also
einen Recap jetzt erstmal. Du willst einen Recap anfangen?
Ja, nee, ich wollte eigentlich erstmal darüber reden. Ich war überrascht, dass ich dachte, ich hätte den mal gesehen, weil ich kann mich natürlich an einige Szenen erinnern und auch abgesehen von, also ich konnte mich auch an den ganzen Anfang mit Sharon Stone erinnern und so, hatte das alles vor Augen, auch diese Reise und auch die Bar und so, aber den Rest überhaupt nicht. Also ja. Ich muss aufgehört haben irgendwann mal.
Ja.
Mittendrin.
Ich war erstaunt, wie gut der getrickst ist für einen 30 Jahre alten Film. Also
ich auch. Ich war natürlich wieder als Trivia-Recherche unterwegs.
Na?
Es war einer der letzten Filme, die so aufwendig Tricktechnik benutzt haben.
Na?
Und gleichzeitig einer der ersten Filme, die sehr aufwendig CGI benutzt haben.
Na, zum Beispiel die Fingernägel, die Nagellackierung von der Frau, von der Sekretärin.
Und die Skelette.
Das war auf jeden Fall alles CGI.
Ich fand, also optisch hat er mich positiv überrascht. Ich dachte jetzt 1990, da sieht einfach alles scheiße aus.
Ja.
Also auch so Billo-Scheiße.
Ja.
Aber fand ich gar nicht.
Fand ich auch nicht.
Also ich meine, natürlich hat man gesehen, dass der von 1990, also dass er, oder dass er nicht jetzt von vor 2 Jahren ist, aber ja. Ich war positiv überrascht. Also auch, ich weiß nicht, ob man den nochmal so überarbeitet hat oder so, aber ich fand auch, der Film an sich sah völlig okay aus.
Ich hatte auch das Gefühl, dass der so überarbeitet ist. Irgendwie
ja?
Weiß ich auch nicht. Ich hatte so das diffuse Gefühl, dass da manche Sachen können nicht so im Original gewesen sein. Dass es so ein bisschen aufgeblasen wurde.
Nee, das jetzt nicht, aber schon so wie das Licht und die, also es sah auch nicht so grisselig aus. Manche Filme aus den 90ern.
Neue Abtastung meinst du?
Ja, wenn das heißt, dann ja. Also, und da war ich echt positiv überrascht. Ich finde interessant darauf werden wir sicher noch im Einzelnen zu sprechen kommen, die Mischung, also ich habe nachgelesen, es wird im Film nicht erwähnt, aber es ist in der Presse und
ja.
Quasi Paul Verhoeven
ja.
Hat es auch bestätigt, der Film spielt 2048
ja.
Und ich finde es interessant, diese Kombination aus manchen Sachen wirken wirklich sehr zukünftig und bei manchen Sachen haben sie einfach so gelassen, wie sie 1990
ja.
Wirklich waren
ja.
Und bei manchen habe so eine komische Idee gehabt, Sachen komplizierter zu machen. Also ich mag ja immer Zukunftsideen.
Ja.
Also auch was als Zukunft verstanden wird. Und manche Sachen gab es damals nicht, gibt es jetzt aber.
Ja.
Wie zum Beispiel Fernseher in der U-Bahn.
Eine Sache, du hast gerade gesagt, würde im Film nicht vorkommen, er hätte das der Presse bestätigt, dass er 2048 spielt.
Ja, weil es steht auf dem, da habe ich einen Satz, glaube ich, vergessen.
Ja.
Es stand auf dem VHS-Cover.
Aha.
Und er hat dann bestätigt, dass das quasi stimmt.
Hat ihn jemand nach dem VHS-Cover gefragt? Also.
Na, die Presse hat dann also in Interviews gefragt, ob quasi das einfach nur irgendwer draufgeschrieben hat, also ob das quasi nur ein Text war vom Studio oder ob er sich diese Zeit auch gedacht hat.
Verstehe.
Und er hat gesagt, ja, das stimmt.
Ja.
Also das ist mit ihm abgesprochen.
Ja, okay, verstehe. Was ich interessant finde, also es gibt viele, wie du schon sagst, es gibt viele interessante Zukunftsideen da. Es ist ja auch lange vor Handys und so oder vor Smartphones vor allem. Alle haben so Bild, es gibt so ein Bildtelefonsystem in diesem Film.
Aber auch nicht mobile,
nicht
sondern
mobil, stationär.
Ja.
Aber trotzdem wird das manchmal auch mit so Gesten bedient, ähnlich wie Swipen.
Ja.
Swipet er doch einmal so über den Bildschirm und macht das so aus.
Nee, er berührt quasi ihr Gesicht.
Ach so, ich dachte, er macht das
Ding
aus.
Nee, es war nur so eine zärtliche Geste.
Aha, verstehe.
Deswegen habe ich mich auch so drüber lustig gemacht.
Ich dachte, das wäre
ein
Swipe.
Weil du weißt, was ich von zärtlichen Gesten halte. Nee, das war wirklich tatsächlich
okay.
Quasi so eine, weil ihr Gesicht so drauf war und dann ist er so rübergegangen.
Verstehe. Na gut, dann nehme ich das wieder zurück. Aber interessant finde ich trotzdem, dass also viele Sachen sehen, wie du sagst, relativ modern aus und was es ja immer noch nicht gibt, was uns ja auch bei Zurück in die Zukunft versprochen wurde, sind diese wandgroßen Displays irgendwie, wo man dann beim Frühstück sitzt und sich irgendwas per Sprachbefehl draufspielen lässt.
Ja, das fand ich toll. Also sie sitzen beim Frühstück und haben quasi drei riesen Panel rechts von sich, also wie drei riesen Fenster nebeneinander und schalten dann auf quasi Seeausblick, also Ausblick auf den See irgendwie mit so Bäumen drumherum. Und da bin ich komplett an Bord für sowas.
Ja, das gibt's. Das ist die eine Zukunftsvision. Wie gesagt, bei Zurück in Zukunft ist es ja auch. Da haben
ich glaube, du müsstest halt Häuser neu bauen.
Nee, das muss eine andere Möglichkeit geben. Es muss quasi so Paneele geben, die man einfach an die Wand fast klebt wie Tapete und dann einfach über so eine einfache Buchse irgendwo anschließen kann.
Ja, das stimmt schon. Das ist ja im Prinzip ist es ja nichts anderes als wie so ein LED-Display auf einem Times Square oder so.
Die Hochauflösung ist ja das Problem. Ich glaube, Kanye West, der hat so einen riesen.
Und auch, dass sie nicht so krass hell sind, glaube ich. Weil die LEDs auf dem Times Square zum Beispiel, das sind ja einfach nur Lampen.
Ja.
Und ich will natürlich keine Lampen neben mir haben, sondern eigentlich, also sowas wie halt ein Fernseher nur in groß.
Ja, ja.
Und ich meine, theoretisch könntest du ja dir drei große Fernseher einfach dahin knallen und da so ein Bild drauf machen. Also möglich wäre es jetzt schon.
Ja, das ist aber nicht dasselbe. Funktioniert schon anders.
Ja, aber du kannst ja so ein Bild auch über drei Monitore teilen lassen. Und das ginge schon, aber es ist natürlich so nicht dafür gedacht und man müsste dann so drei Umwege gehen.
Nee, das müsste anders
gewesen sein. Meinst du übrigens, dass es bald Hochkantfernseher geben wird? Gibt's schon, ne?
Gibt's schon. Ja,
oder so Fernseher, wo quasi so der Standard ist, dass die vielleicht auf einem Ständer stehen, also sich drehen können einfach.
Ja, sowas gibt es ja. Ich glaube, wer hat das jetzt zuletzt? Hat irgendwie so einen Fernseher gemacht? Samsung oder so? Oder ich glaube, irgendein asiatischer Hersteller hat so einen Fernseher gemacht, den man hochkant und aber auch anders.
Weil irgendwie. Ich kann mir schon vorstellen, dass quasi so irgendwie irgendwelche, also Leute auch mal auf die Idee kommen, so einen kompletten Film in Hochkant zu drehen.
Naja.
Und jetzt nicht nur als Kunstprojekt und ihr habt bestimmt 1000 Links, wo jemand sowas schon mal gemacht hat. Aber ich meine wirklich als normalen Kinofilm, als quasi Kunstidee schon, weil wahrscheinlich die Story dann irgendwie ist, dass jemand die ganze Zeit mit dem iPhone irgendwas filmt. Ich finde, wer in sowas immer innovativ ist, in so neuen Kameratechniken oder neue Sachen auszuwählen, sind immer Horrorfilme.
Ja, das stimmt. Der Trashfilm immer. Der B-Movie immer.
Ja, aber Horror vor allem. Also
ja, weil das natürlich auch das primäre B-Movie-Genre ist.
Genau, und weil es auch so ein jugendliches Genre ist. Oft, also es ist ja oft Jugendliche, auch die Darsteller, meine ich.
Ja.
Und da sind halt so Sachen wie so mit dem Handy irgendwo rumrennen oder so einfach, bieten sich da eher an.
Ja, Horrorfilmmacher.
Also der 100-Jährige, der durchs Fenster stieg und nicht mehr wiederkam oder wie das heißt, glaube ich nicht, dass ich dem mit dem Handy, dass der, ich keine Ahnung, worum es geht in dem Film. Also ich stelle mir jetzt vor, dass so ein 100-Jähriger einfach durch den Wald geht und irgendwie Bären filmt oder so.
Na, hat er ein Handy.
Ja, aber da hat er so eine alte Steady.
Gerade die Boomer-Generation.
Da hat er so eine
VHS-Cam.
Ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Dass dann irgendwann so der erste krasse, die große, teure Produktion kommt, die hochkant ist und dann kann man natürlich auch hochkant auf Querformat darstellen. Also es geht ja. Fehlt uns halt rechts und links was. Und dann wird's, vielleicht machen das dann mehr Leute und dann
Das Horrorgenre interessanterweise war schon immer ein Innovationsmotor für den Film, weil quasi der B-Movie erst recht Wege finden muss, auf sich aufmerksam zu machen und irgendwie was Besonderes zu sein und deswegen mit viel Ambition versucht wird, anders zu erzählen, als das gängigerweise bekannt ist, um eben Aufmerksamkeit zu generieren.
Und weil Schocken ja sowieso die Idee ist, also da glaube ich, dass dann auch so ein Studio, was dafür Geld gibt, dann auch eher mal sagt, klar, macht mal euer komisches Ding. Als dass sie sagen, wenn jetzt irgendwie der Regisseur vom, keine Ahnung, Notting Hill 2 kommt und sagt, mega Idee, pass auf, wir machen jetzt alles nur noch. So, dann will das Studio halt das eher nicht.
Ja, wahrscheinlich sind
ja, und man kann mich auch für Vorträge buchen, wo hinten bei mir, hinten raus in jedem Satz die Spannung massiv abfällt.
Ich glaube auch, dass Horrorfilm-Gucker viel eher dazu bereit sind, unkonventionelle Erzählweisen auch anzunehmen als Notting Hill-Publikum.
Absolut. Weil die sowieso sich schocken lassen. Also die erwarten von dem Film, dass irgendwas passiert, womit sie nicht rechnen.
Genau.
Das ist ja inhärent in dem Genre. Und wenn ich Notting Hill 2 gucke, übrigens liebe ich Notting Hill, ich weiß nicht, ob das jetzt falsch rüberkommt, aber ich liebe ja Notting Hill.
Ja. Sie sind also vom Magazin Ross und Reiter.
Genau, das ist wirklich ein guter Film.
Ja.
Dann will ich wahrscheinlich nicht überrascht werden.
Na.
Oder zumindest auf einer anderen Ebene.
Ja.
Aber wenn mir da jemand kein Happy End gibt, dann brenne ich das Kino nieder. Ich
finde, der einzig andere, der keine Horrorfilme macht und trotzdem überrascht.
Ist M. Night Shyamalan.
Ist Edgar Wright.
Nee, M. Night Shyamalan macht ja auch Spaß. Weil das doch immer sein Ding war, dass hinten irgendwie so ein krasser Twist kommt.
Aber so Baby Driver zum Beispiel ist ja kein Horrorfilm und trotzdem extrem innovativ.
Ist das von M. Night Shyamalan?
Nee, Edgar Wright.
Ach so.
Oder Scott Pilgrim oder eben die Hot Fuzz Filme.
Ja, es gibt doch auch,
die Cornetto-Trilogie,
jetzt fängst du ja an, einfach Sachen aufzuzählen, weil natürlich
das ist alles der gleiche Regisseur.
Ja, aber natürlich gibt es ganz viele andere Regisseure in tausend anderen Genres, die neuartige Sachen ausprobieren und die überraschen.
Nee, gibt's nicht so viel. Deswegen habe ich es ja jetzt
explizit
hervorgehoben. Paul fand ich okay.
Okay.
Er war unterhaltsam.
Ich fand's super.
Aber ich glaube, Paul ist gar nicht Edgar Wright. Paul ist doch nicht Cornetto-Trilogie. Paul ist doch kein offizieller Teil der Cornetto-Trilogie, glaube ich.
Aber die Cornetto-Trilogie sind ja nur 3 Filme und Edgar Wright hat ja mehr als 3 Filme gemacht.
Naja, aber...
Und ich weiß ja, Paul von ihm ist, keine Ahnung.
Paul ist ja... Paul ist zwar Peck Frost, aber ist nicht Wright.
Ich wollte einfach wissen, wie du Paul findest.
Aber warum?
Warum nicht? Haben wir kein Interesse mehr aneinander?
Warum? Wo kommt dieses Interesse genau jetzt her?
Jetzt, das kann ich dir nicht sagen. Manche Dinge sind
weil
in meinem Herzen.
Weil du nicht darfst, weil du sonst getötet wirst?
Nein, manche Dinge sind in meinem Herzen und ich lasse sie existieren.
Also kommen wir zurück zu, worüber haben wir nochmal gesprochen?
Total Recall 1990.
Total Recall.
2019.
Was ich noch sagen wollte, ist, sehr schönes Set-Design immer, sehen alle super aus, die Kulissen. Ich finde, das Rotlichtviertel auf dem Mars ist schon arg kulissig, also man merkt, dass das eine Soundstage ist. Aber ansonsten sieht das irgendwie.
Ja, als sie durch die Gassen so gehen.
Diese Gasse da, ja. Aber ansonsten ist das mit sehr viel Liebe zum Detail. Es steht zum Beispiel, ich habe gesehen, in diesem Rotlichtviertel auf dem Mars steht ein Zeitungsautomat rum, auf dem steht Mars Today in einem Schriftzug wie USA Today und so. Also so sehr, sehr Liebe fürs Detail. Das ist schon echt gut gemacht. Aber ich möchte über ein Prop reden in diesem Film von den Szenenbildnern, wo ich wirklich sagen muss, ist das bitte euer fucking Ernst? Zwischen all diesen sehr futuristisch anmutenden Bauten und ich finde, es ist eine gute Zukunft, die da dargestellt wird, weil es ist so eine dirty future. Also die Sachen sind auch alle zum Teil irgendwie verrostet oder dreckig zumindest. Es ist nicht so diese clean future, wie die oft so aussieht, sondern da ist schon irgendwie guter Dreck überall. Also das finde ich, sieht super aus. Aber, Leute, was zum Fick habt ihr euch gedacht?
Nee, jetzt bitte reiß dich zusammen, hören auch Kinder zu.
Ja, das ist aber in dem Fall, müssen die Kinder...
Ich bin echt übrigens gespannt, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, worauf das jetzt hinausläuft.
In diesem Fall müssen die Kinder das jetzt aushalten, denn sie würden mir auch zustimmen, wenn sie diesen Film gucken dürften, was sie natürlich erstmal nicht dürfen, aber was bitte haben die sich gedacht beim Design der Autos in diesem Film.
Ja,
die alle Autos in diesem
Hab
Film
ich auch aufgeschrieben.
Sehen wie völlig beschissene Seifenkisten aus. Es sind
die wackeln alle total. Es sieht auch aus wie eine Reise zurück in die 60er.
Aber es sind alles Seifenkisten.
Es sieht aus wie, weißt du, wie es aussieht? Wie wenn sich auf einer Expo in den 50ern ein Auto ausgedacht wurde.
Ja,
so
aber
sehen die aus.
Sind auch super eng, super klein. Und super ungemütlich und sind alle nicht schnell. Alle Autos in diesem Film fahren irgendwie, sind so Rollator.
Na, alle sind so eigentlich so eine, glaube ich, in der Basis diese Caddy-Dinger vom Golfplatz.
Ja. Ja, aber es ist so die haben sich null Mühe gegeben, die Chassis zu bauen. Ja. Was sag ich mir jetzt davon? Chassis.
Chassage.
Die haben sich keine Mühe gegeben, die zu bauen. Und man sieht immer, dass sie so richtig wackeln auf diesen Rädern. Ja. Also, dass da gar nicht, da ist gar keine Stabilität, keine innere Stabilität dieser Fahrzeuge. Das hat mich so wahnsinnig aufgeregt. Immer wenn ein Fahrzeug im Bild ist.
Vor allen Dingen die Taxen mit, die Johnny-Taxen.
Ja, aber auch der Rennwagen von dem Bösen, mit dem er den DL fährt, immer.
Da war das Innovativste noch, dass die Rückbank quer ist.
Ja, absolut. Aber immer wenn ein Auto ins Bild kommt, wird der Film absolut lächerlich. Ähnlich wie Nolans Batman, der auch an vielen anderen Stellen lächerlich wird, aber vor allem dann, wenn Batman mit dem Motorrad an der Wand wendet, was ja, wie wir alle einer Meinung sind, die lächerlichste Szene der Filmgeschichte ist.
Da sind wir alle einer Meinung?
Ja.
Das ist die lächerlichste Szene der Filmgeschichte?
Absolut, absolut.
Okay, okay.
Wurde gestern gewählt.
Ja?
Von allen, naja.
Ja, ja. Naja. Okay. Offensichtlich war ich nicht erreichbar.
Hast du das Meeting nicht mitbekommen, oder?
Nee.
Achso, dann sollte ich dir das noch sagen.
Wenn man ein paar Buchstaben bei alle verändert, kommt ja Nils dabei raus. Das wissen ja viele nicht.
Ja, ich meine, überleg mal, hat gleich viele Buchstaben.
Ich überlege jetzt, aber so lange machen wir weiter, okay?
Also das möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Die Autos in
Total Recall sind... Ich habe die Autos auch notiert.
Die haben mich richtig wütend gemacht.
Ja, merke ich. Das merke ich.
Also,
ich fand es auch blöd. Ja. Also gerade... Ich fand noch, also ich habe verstanden, was das Bösewicht-Auto für eine Idee war, weil es war wenigstens relativ flach und sah so rostig aus und der quasi die Rückbank war nur ein Sessel, der so zur Seite gedreht war. Also da war irgendwie, zumindest hat man immer drüber nachgedacht, aber die Taxen haben mich völlig irritiert.
Die Taxen?
Und die Johnny-Taxen?
Ja.
Wo vorne so ein Roboter drin sitzt.
Große Inspiration für Elon Musk.
Auf jeden Fall. Auch ganz unklar, warum die Idee sein sollte, dass diese Roboter-Taxifahrer rülpsen müssen.
Stimmt, rülpsen.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie die Stimme von Robert Picardo, der Doktor ist in Star Trek Voyager.
Okay. Aber im Deutschen, in der deutschen Synchro ist es irgendwie ganz komisch, ist es so, ist so eine Stimme irgendwie die ganze Zeit.
Es ist, macht der bestimmt ja im Englischen auch.
Naja, aber es ist so eine super weirde Zirkusstimme.
Ja, ja, mal hoch und mal tief und genau. So ist irgendwie merkwürdig. Aber genau, also wir starten ja in, also wir müssen jetzt nicht komplett chronologisch durchgehen, aber dass wir zumindest mal die interessantesten Sachen ansprechen. Arnold Schwarzenegger ist verheiratet mit Sharon Stone.
Ja.
Und da habe ich noch ein kleines Trivia. Dass
Sie waren wirklich verheiratet, nee, während der Dauer des Films.
Der Regisseur kannte Sharon Stone vorher noch nicht so, war ihm nicht so richtig ein Begriff. Und hat sie in der Rolle gesehen und war so beeindruckt durch die Kombination aus, dass sie so eine ganz liebliche und zarte Frau sein kann, zu so total Eis werden kann und dann so knallhart irgendwie. Also diese, dass sie das so gut drauf hatte. Ja. Und deswegen hat er sie danach zu Basic Instinct mitgenommen. Weil er genau das für die Rolle gebraucht hat und hat dann noch später in Interviews gesagt, dass sie leider auch im wahren Leben genauso war. Dass sie in der einen Sekunde so eine ganz weiche Züge auch hat und dann so ganz lieb ist und in der nächsten Minute so total knallhart.
Ich glaube, dass die cool ist. Ich glaube, Sharon Stone ist eine coole Person.
Ich glaube, wie alle Menschen ist man in den 20ern einfach nicht so freundlich wie in den 40ern.
Na.
Also wie alle...
Meinst du jetzt mich?
Nee. Vor allen Dingen wie alle hübschen Menschen. Ich glaube, Menschen, die in den 20ern...
Okay, du meinst mich.
Ja. Ich glaube, Menschen, die in den 20ern oder vielleicht schon als Teenager wahnsinnig als attraktiv galten, da wo sie wohnen und herkommen und immer diese Zusprache bekommen haben, sind oft nicht besonders umgänglich gewesen in den 20ern.
Ja.
Weil das einfach einem nicht gut tut. Ich finde es gut, dass wir jetzt kurz eine ernste Stimmung haben. Nee, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht, auch wenn sie jetzt, nehmen wir mal an, sie ist jetzt super cool, ja, dass sie vielleicht in den 20ern ein bisschen ätzend war.
Sie ist ja jetzt aktuell zu sehen in Ratched, was ich unbedingt noch gucken muss, die Serie auf Netflix über die Origin-Story der bösen Krankenschwester aus einer Flug übers Kuckucksnest. Da spielt sie mit. Und ich, war sie nicht sogar mit Paul Verhoeven damals zusammen? Dann irgendwie mal eine Zeit lang?
Keine Ahnung.
Ich glaube, da war irgendwie mal sowas.
Auf jeden Fall. Was mich fertig gemacht hat an dieser Morgens- und Frühstücksszene in der Wohnung. Ja. Erstmal, ne, wir sehen ein ganz normales Ehepaar. Mhm. Ich fand ein bisschen schade, dass so doll geforeshadowed wurde.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Ja.
Dass quasi sie dann immer, wenn sie sich umarmt haben, so irgendwie mit so einem toten Blick an die Wand geguckt hat. Ja. Also, dass man so immer mitgeregt hat, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Das fand ich ein bisschen schade.
Ja.
Weil ich hätte es schöner gefunden als Überraschung später. Und mich hätte es auch überrascht, also wenn ich einen Film zum ersten Mal gucke.
Ja.
Aber so wusste man die ganze Zeit schon, das stimmt irgendwas nicht mit ihr. Und er macht sich so einen Bodybuilder-Shake zum Frühstück, wo ich dachte, na, da hat doch jemand eine Skriptnotiz gehabt. Und was mich aber daran so fertig gemacht hat, er hat die ganzen Zutaten in so kleinen Glasschüsselchen, wie so kleine Eiskugelschüsselchen.
Ich habe hier mal was für sie vorbereitet. Ja.
Genau. Und die hat er so quasi um den Shaker rumstehen, so immer so ein bisschen Haferflocken, ein bisschen, also verschiedene Sachen.
Ja.
Und kippt die dann so nach und nach in den Shake rein, aber lässt immer ein bisschen drin. Und ich frage mich, warum. Weil das, also wenn er jeden Morgen sich diesen Shake macht, erstens mal das vorher alle einzelnen Zutaten in kleine Glasschüsselchen zu machen, ist voll aus dem Leben gegriffen.
Ja, das könnte ja so eine Zukunftsmaschine sein, das wissen wir nicht.
Was?
Die diese Schüsselchen vorbereitet.
Doch, das wissen wir. Weil wir da drumrum die ganzen offenen Tüten stehen sehen.
Ja, das könnte ja so ein Roboter sein.
Und den haben sie uns aber vorenthalten. Ja. Und dass er dann aber, wenn er das quasi reinkippt, in diesen Schüsselchen nicht mal die richtigen Mengen drin hatte oder sich zumindest sagt, na gut, den einen Teelöffel, der jetzt hier noch drin ist, kippe ich auch noch rein, sondern immer so ein bisschen was drin lässt. Als wäre das so eine scheiß Rocket Chef Werbesendung. Das fand ich eine Frechheit.
Aber vielleicht.
Und ich habe mich da richtig dran aufgehangen, weil ich das total...
Aber vielleicht lässt er immer so ein bisschen übrig, weil er irgendwie... dann so, wenn er mit dem Frühstück fertig ist und mit seinem Workout und so, dass er sich dann noch so einen Mini-Shake macht. So als Amüs-Göll.
Ja, du bist aus dem Amüs-Göll, ey. Absolut. Nils hat es aufgeklärt für mich und deswegen bin ich total happy. Er geht dann arbeiten. Er ist Bauarbeiter.
Ja.
Und das ist eine Sache,
in irgendeiner Mine,
wo man sich überlegt hat, lass doch mal gucken, dass das in der Zukunft, weit in der Zukunft immer noch genauso ist. Schlagbohrer.
Presslufthammer.
Presslufthammer. Presslufthammer, keine Kopfhörer auf, gar nichts.
Ich muss mal
einfach
sagen,
irgendwo draußen 10 so Typen nebeneinander mit Presslufthammer.
Ich muss aber sagen, dass Schwarzenegger, der in dem Film wirklich extrem, also wirklich massiv grimassiert, muss man sagen, zu verschiedenen Situationen.
Grimassierung.
Ja, ich finde, dass er bei dieser, in dieser Bauszene, wo er da mit dem Presslufthammer steht, wahnsinnig cool aussieht. Er hat da so ein T-Shirt, das aber nur so Dreiviertelärmel hat und so, wo seine Arme auch gut zur Geltung kommen und es sieht aber irgendwie so cool aus. Also, das ist ein cooles Outfit.
Dreiviertelärmel gehen aber bis zur Hälfte vom Unterarm.
Ich meine quasi ein Achtelarme oder so. Also nicht normale T-Shirt-Ärmel, sondern hohe T-Shirt-Ärmel. Ja. Und er sieht irgendwie wahnsinnig cool aus in diesem Outfit und so. Ich finde so Muskeldudes immer irgendwie super unsexy, aber da sieht der super cool aus, finde ich, in dieser Bauszene.
Kann ich nicht.
Irgendwie ist das Outfit da
cool.
Kann
ich nicht
dem
mitgehen. Finde ich nicht.
Na.
Aber ich verstehe, was du meinst.
Ich habe es mir sogar extra notiert, so beeindruckend cool fand ich's. Ich finde aber, er hat einen ganz coolen Style in dem Film. Auch so, als er zur Arbeit geht, hat er so ein langes rosa Hemd und da drüber so eine grüne Jacke und so. Das sieht irgendwie so ein bisschen, sieht fast, als wäre es der gleiche Kostümbildner wie bei Bill und Ted. Und es ist irgendwie so untypisch für ihn. Es war irgendwie cool, fand ich.
Ich fand irgendwie cool, weil ich das nicht erwartet hätte für 1990, wie diese Wand aussah, wo immer die Skelette langgelaufen sind.
Ja.
Also da im Prinzip stellt euch, falls ihr den Film nicht gesehen habt, stellt euch jetzt so vor, dass irgendwie in der U-Bahn, bevor man in die U-Bahn reingeht oder in irgendwelche anderen Verkehrsmittel, öffentlichen Verkehrsmittelsachen, gehen die Leute an so einer Wand vorbei, die quasi wie so eine Röntgenwand ist, und dann sitzen dahinter so Dudes, die quasi dann die Skelette der Leute sehen, und dann kommen die Leute vorne normal wieder raus.
Sehen die, ob die Waffen haben oder irgendwas Illegales bei sich tragen.
Genau, genau. Ja. Und das sah irgendwie cool aus, fand ich. Ja. Also auch, da ist dann auch ein Hund langgelaufen und so. Das, ja, sah irgendwie, das hat mir gefallen. Die Story ist, dass er lebt und hat einen Job und alles irgendwie gut, und er hat eine Frau und eine Wohnung, und sie arbeitet offensichtlich nicht, weil sie tagsüber Aerobic macht, während er arbeiten ist. Und als Bauarbeiter ist es in der Zukunft offensichtlich so, dass man, wo ich mich sehr drüber freue, weil das echt ein harter Job ist und auch ein Job, der wahrscheinlich nicht besonders viel Spaß macht, können die sich sehr gute Wohnungen eben mit so riesen Leinwänden leisten und so. Und da freue ich mich, das ist, finde ich, eine sehr positive Aussicht in die Zukunft.
Ja.
Und er hat die ganze Zeit das Gefühl, er ist zu was Höherem bestimmt. Und hat dann plötzlich relativ random erzählt er auf Arbeit seinem Arbeitsbuddy, dass er zu Total Recall will, einer Firma, die... Zu Recall will, einer Firma, die die Erinnerung einpflanzt, wenn du dir sozusagen nicht leisten kannst, die einfach selber zu haben. Und wir hören da in dem Moment das erste Mal davon, dass er darüber nachdenkt. Dann sagt sein Buddy zu ihm, mach das mal nicht, ich habe einen Kumpel, der hat's gemacht und war danach lobotomisiert, und der Arnold Schwarzenegger sieht dann echt erschrocken aus, echt, ach du Scheiße, nee, okay, alles klar, Schnitt, er ist im Foyer von Recall, und nicht nur, dass er sofort drankommt, bucht und das auch sofort macht, das wirkte auf mich so ein bisschen gehetzt.
Das stimmt, da wollte man vorankommen, aber
Wenigstens, dass er vormittags zu ihr nochmal sagt, dass er darüber nachdenkt.
Aber was man ja tatsächlich sagen muss, ist, dass er die ganze Zeit irgendwie so ein Maß, er hat so ein Ding mit dem Mars.
Ja.
Er ist die ganze Zeit voll auf Mars fixiert.
Er will dahin ziehen, er träumt davon.
Genau, er träumt davon mit irgendeiner fremden Frau. Alle seine Gedanken kreisen nur um den Mars.
Ja. Und jedenfalls, ich finde dieses Verkaufsgespräch ganz lustig. Na. Was er sich so aussuchen kann, was seine eingepflanzte Erinnerung ist. Und dann wird er auf so einem Stuhl festgebunden. Und dann werden ihm noch ein paar Fragen gestellt, auf wen er so steht, auf was für Frauen oder Männer und so. Und dann geht's im Prinzip los.
Und er hat gebucht, dass er den Mars als Geheimagent besucht.
Und ab dem Moment, und dann gibt sozusagen irgendwie Alarm, Alarm, und er macht sich frei und ist plötzlich so, wer sind sie alle? Also weiß plötzlich nicht mehr, wer alle sind, und hat eine sogenannte, also im Film nennen sie es schizoide Embolie. Und ab dem Moment wissen wir ja eigentlich nicht mehr, ist es jetzt noch real oder nicht.
Das stimmt.
Für den Rest des Films.
Das stimmt. Wir wissen bis zum Ende nicht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er wahrscheinlich ursprünglich ein Ende geplant hat, wo er dann da wieder aufwacht und alles war nur ein Traum. Mhm. Und dass
das bei der Testgruppe nicht gut ankam.
Ja. Mhm. Es könnte ja sogar auf eine Negative Note enden, dass dann Sharon Stone wirklich diese Agentin ist und sie ihn einfach wieder alle seine Erinnerungen gelöscht haben, um ihn ruhig zu halten, sozusagen. Das wäre, glaube ich, eher so das Ende. Hatte ich so das Gefühl, dass das irgendwie so fehlt.
Oder er dann wieder so schweißgebadet aufwacht.
Weil das am Ende so krass, am Anfang so krass als Klammer aufgemacht wird an dieser Stelle und dann am Ende überhaupt nicht mehr drauf Bezug genommen wird.
Ja. Na, einmal mit dem einen Satz, den er am Ende sagt, was ist, wenn das hier alles nur ein Traum ist, und sie sagt dann küss mich, bevor du aufwachst.
Genau.
Es war auch so unpassend, dass sie sowas sagt, finde ich.
Na.
Aber das ist im Prinzip, glaube ich, bis hierhin ist es sozusagen Realität, und ab jetzt wissen wir nicht mehr. Entweder stimmt es, dass es nicht geklappt hat und alles, was wir jetzt sehen, ist Realität, oder das ist das, was er gebucht hat.
Na, genau.
Ganz unklar.
Da müssen wir jetzt so oder so mit leben.
Ja.
Er geht dann irgendwann nach Hause?
Ganz kurz noch. Ich fand es so lustig, als er bei Recall ist und quasi sagt, was er will.
Ja.
Und der Typ, der ihm das verkauft hat, ihm noch ein paar weitere Optionen nennen will.
Ja.
Also Optionen sind ja eigentlich eine gute Sache, wenn man, gerade wenn man so wie er genau die Vorstellung hat, und er nur einfach ihn unterbricht. keine Option.
Naja, das sagt er ja, weil er will jetzt nicht so ein Verkaufsgespräch, weil der Typen die ganze Zeit nur Extras reinbuttern will und die kosten ja alle.
Ja, aber dann sagt er ihm das nächste Extra trotzdem und er sagt sofort ohne weiter nachdenken, okay, das nehme ich.
Siehst du, deswegen wollte er vorher nicht noch mehr Optionen.
Weil er sich sehr gut kennt.
Ja, weil er weiß, dass er da sofort schwach wird, wenn ihm das gut verkauft wird.
Aber genau, und dann jedenfalls wacht er dann irgendwie auf und hat irgendwie das Gefühl, also dass er, also irgendwas ist mit seinem Gehirn passiert und die Frau oder die Ärztin, die ihm diese Erinnerung einpflanzen will, sagt dann zu dem Chef, der dann angerannt kommt, wir haben noch nicht mal angefangen.
Ja.
Und er ist jetzt hier so ausgeflippt und weiß nicht mehr, wer ist oder wer wir sind und so und dann kämpft er sich halt frei und haut halt ab.
Genau. Nee, er wird dann betäubt und wird dann in ein Taxi gesetzt. Er wacht ja im Taxi.
Ach ja, richtig. Und sie wollten die Erinnerung an diese ganze Sache löschen, ihm das Geld wieder erstatten.
Genau.
Stimmt.
Genau.
Und stimmt, er wacht im Taxi auf und fährt dann aber nach Hause.
Mhm.
Nee, stimmt nicht.
Doch, das Taxi fährt ihn nach Hause.
Trifft er nicht erst noch seinen Arbeitskollegen?
Ja, unten
und
vor der Tür.
Ach, das ist da quasi, ja, stimmt.
Ja, das ist dieser Wohnkomplex.
Genau,
in dem
und dann locken die ihn irgendwo hin und dann bringt er einfach sofort 4 Leute um.
Ja.
Also sein Arbeitskollege und noch 3 andere Dudes halten ihn quasi fest und sagen, wir wollten auf dich aufpassen,
ja,
bla bla bla. Und es kommt zum Kampf,
ja,
und er bringt ihn einfach sofort knallhart alle 4 um.
Ja.
Also da gibt's auch kein Vertun.
Nee.
Da ist kein, das ist oft, und das hat da auch, das ist kein Trauma für ihn. Also.
Na, das Interessante ist ja, was wieder in unsere Theorie einzahlen würde, dass die Ursprungsversion so gedacht war, dass das alles
was
ein Traum
ist. Was
ist
denn unsere Theorie?
Naja, dass eigentlich alles der Traum ist.
Okay.
Und wenn das am Schluss aufgelöst würde, dass es wirklich alles nur ein Traum war, dann wäre es quasi auch moralisch für den Zuschauer nicht so schlimm, dass er jetzt einfach ohne Ende die Leute abknallt oder andere Leute. Es gibt ja auch so eine Szene, wo er flieht und dann auf so einer Rolltreppe steht und einfach so einen Zivilisten als Schutzschild nimmt für die ganzen Leute, die auf ihn schießen.
Ich dachte, das war auch ein Böser.
Nee, das war so ein Zivilist, dachte ich. Bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, der stand einfach vor ihm auf der Rolltreppe.
Aber der hatte doch so einen komischen Gürtel. Ich dachte, das wäre auch einer von den Bösen, die er sich einfach.
Ich dachte,
das wäre
einfach ein Zivilist gewesen.
Naja,
auf jeden Fall nimmt er den so als Schutzschild vorne hin.
Ja, und
so.
Wie, und wenn quasi das, nehmen wir mal an, es ist nicht fake oder kein Traum, den wir gesehen haben, waren die 4 ja eigentlich Kumpis.
Die ersten 4, meinst du? Ja. Ja, die anderen 3 schienen jetzt nicht so Kumpis von ihm zu sein. Es war nur
aber so, er meinte, ich bin hier gebracht worden, um dich zu beschützen.
Ja, aber
du meinst auch von dem Bösen.
Ja, ja.
Ah ja, okay, ich dachte quasi.
Sein Kumpi ist von dem Bösen.
Stimmt, weil die anderen wussten
worden.
Ja gar nicht, dass er überlebt hat.
Genau.
Ja, stimmt. Okay.
So, und dann ist auf jeden Fall.
Ich habe noch so viele Fragen.
Dann würde das alles darauf einzahlen, dass man am Ende sagt, na gut, war ja nur ein Traum, dann ist es ja nicht so schlimm, dass da Leute durchsiebt werden, sozusagen.
Das Einzige, was übrigens der Regisseur jemals mal bestätigt hat, ist, also er hat sich dazu nie geäußert, nur gesagt, die ersten 20 Minuten sind auf jeden Fall real. Mehr hat er nicht gesagt.
Ja, okay, bis er in dem Ding ist.
Ja, genau. Er meint natürlich. Also.
Ja.
Ja, weil es gab wohl auch Leute, die Theorie haben, dass quasi alles.
Okay, verstehe. Deswegen, ich glaube, dass da das Ende verloren gegangen ist oder weggeschnitten wurde. Oder
das habe ich nicht in der Trivia gefunden.
Ja, aber scheint mir trotzdem irgendwie schlüssig zu sein. Sei es, wie es ist. Er kommt dann nach Hause und dann kommt er in die Wohnung und seine Frau, Sharon Stone, was ist denn los? Und er macht sofort über Licht aus und so. Sie trainiert gerade mit dem Hologramm Tennis. Ich glaube, es ist eine große Tennisspielerin, ihr Hologramm da ist wahrscheinlich irgendwie.
Aber wir beide als Tennisexpertin wissen natürlich nicht.
Navratilova oder so. Auf jeden Fall kommt er dann in die Wohnung und dann macht er über Licht aus und sagt sie, was ist denn los? Und er sagt, ich werde verfolgt, bla bla. Und dann wird plötzlich im Dunkeln auf ihn geschossen und er wirft den Stuhl auf seinen Angreifer, macht das Licht an und sieht, es ist seine Frau, die auf ihn geschossen hat.
Laurie.
Und dann prügelt er sich mit seiner Frau quer durch die Wohnung. Sie schlitzt ihm kurz den Bauch auf mit dem Küchenmesser.
Was nie wiederkommt.
Nee. schlitzt ihm auch noch den Arm auf im Close-up. Was auch nie wiederkommt. Bevor er sie dann endlich überwältigt und dann sie ihm irgendwie.
Was auch für Traum sprechen könnte.
Na, und sie ihm dann irgendwie alles beichtet, also ihr dann.
Das fand ich übrigens total krass. Also er hält ihr die Knarre an den Kopf. Sie scheint, also das wird immer wieder gesagt, sie ist nicht nur die Freundin vom Bösewicht, sondern auch eine der besten Agentinnen.
Ja.
Und er hält ihr sozusagen die Knarre einmal an die Wange und sie erzählt ihm sofort alles.
Ja.
Wirklich alles.
Das stimmt. Und dann
so seine Agentin, glaube ich, das ist ja.
Erfährt er das erste Mal, dass er irgendwie, dass ihm Erinnerungen genommen wurden oder Erinnerungen eingepflanzt wurden.
Genau, sie meint, ich habe die vor 6 Tagen erst kennengelernt,
genau,
oder irgendwie so.
Genau. Und dann sagt sie aber so, und deswegen könnte der Grund dafür sein, dass sie ihm alles sagt, weil dann sagt sie ihm so, aber war irgendwie ganz geil, lass uns doch nochmal hier Zwinky Zwonky und so auf die guten alten Zeiten. Und will ihn nochmal so rumkriegen, dass sie noch eine Runde einlegen. Und,
nee,
na,
sie will ihn ja nur ablenken, damit er nicht dahin
ja, da komme ich ja gerade hin, so. Aber sie will ihn ja mit Sex ablenken. Und dann guckt er auf den Bildschirm und sieht, dass irgendwie die anderen Bösewichte gerade in der Lobby stehen, weil eine Überwachungskamera aus der Lobby permanent in die Wohnung übertragen wird. Und dann sieht er, dass die Typen da gerade mit Knarren reinkommen und dann checkt er, dass sie ihn ablenken wollte. Und dann knockt er sie aus und verpisst sich.
Ja, und wir müssen jetzt auch gar nicht jedes Detail so nacherzählen.
Nee.
Aber das fand ich auch. Also ich meine, das Lustige ist ja, wir wissen ja eigentlich, ich finde, man weiß eigentlich schon, bevor er das sich dann macht, dass das sie ist.
Ja.
Aber man sieht einmal ihren Schatten um ihren Kopf rum und das ist sie halt nicht. Und das fand ich so ein bisschen, naja.
Auf jeden Fall kommt so eine gute Action-Verfolgungsjagd, wo die Bösen ihn irgendwie quer durch dieses
gute Actionfilm.
Hausding da, in dem er lebt, verfolgen. Er flieht dann in die U-Bahn und Rolltreppen hoch und runter.
Das ist so geil, weil der Böse plötzlich dazu hat, scheiße, er will in die U-Bahn.
Und dann Schießerei und dann springt er irgendwie in die letzte Metro und sie ballern irgendwie auch wirklich relativ brutal alle, die im Weg stehen, über den Haufen.
Aber beide
egal.
Seiten auch.
Ah, ja. Und,
ist auch richtig krass, also der Film ist schon, der hat auch das dementsprechende Rating damals bekommen, also der ist schon extrem gewalttätig.
Ja. Und dann hat er die U-Bahn erreicht und kommt seinen Verfolgern mutmaßlich davon, die aber haben einen Peilsender in ihn und können ihn jederzeit mit so einem mobilen Watchman orten und fahren dann sozusagen der U-Bahn und ihm hinterher.
Was ich auch interessant fand, ist ja also wie so ein Handlanger vom Bösewicht, der wiederum ja nur ein Handlanger von einem anderen Bösewicht ist. Aber der ist so geil frech zu ihm.
Ja.
Finde ich irgendwie gut.
Das stimmt. Das ist der immer den Peilsender verfolgt.
Ja. Das ist, glaube ich, soll so ein bisschen der Techie sein bei denen.
Ja, ja.
Er hat auch so eine krasse Brille auf.
Dann flieht Schwarzenegger in so eine Wohnung, wo er von so einem Typen antelefoniert wird.
Nee, er flieht ins Ritz-Hotel.
Ist er da schon im Ritz?
Ist er nicht? Ach nee, stimmt. Hä, aber woher weiß denn der Typ, wohin er ihn antelefonieren soll?
Obwohl doch, er flieht erst ins Ritz, das andere ist ja das Hilton.
Genau, richtig. Er flieht, genau, das ist ja, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil das Ritz ist in der Zukunft nämlich ein schäbiges Hotel.
Genau.
Das ist so ein bisschen so, hahaha. aufgenommen ist der Film übrigens in Mexico City. Und die Szene kurz vorm Ritz-Hotel, wo er sich so umguckt und da sind dann so diese Fuji-Kamera und so,
ja.
Das ist quasi einfach aufgenommen auf der Straße da.
Ja.
Also das ist genau so und das Coda-Zeichen zum Beispiel ist auch noch da.
Möchte ich auch mal unbedingt hin.
Nach Mexico City.
Nach Mexiko.
Also ich habe ja ein bisschen Trivia für den Film gelesen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber die Filmcrew hat da total Schwierigkeiten gehabt, weil die Luft da so schlecht ist, dass wenn du das nicht gewöhnt bist, du echt Atemschwierigkeiten hast. Und die Ärzte, die sie am Set mit dabei hatten, haben halt gemessen, das ist, als würdest du 2 bis 3 Packungen Kippen am Tag rauchen. Weil die Luft so dick war.
Ja.
Dass das echt ein Problem war. Und dann hat das komplette Team Food Poisoning bekommen. Außer Arnold Schwarzenegger und einer der Autoren, weil die ihr Essen sich haben aus den USA liefern lassen. Also Arnold Schwarzenegger wegen seiner quasi Bodybuilder-Diät.
Ja.
Also er meint, er macht es einfach immer. Und der Typ ist so Hypochonder gewesen, hat immer sein Wasser abgekocht, bevor er sich morgens die Zähne geputzt hat und so. Und das komplette Team ist super krank geworden und der Regisseur so doll, dass die letzten paar Drehtage immer ein Arzt am Set war und ein Sunny-Zelt, damit er quasi zwischen, weil er so krass, also quasi
Lebensmittelvergiftung?
Ja, Lebensmittelvergiftung hatte, dass sie inzwischen immer, er konnte immer so ein Stündchen arbeiten,
ja.
Dann musste auf Klo, dann haben sie ihn wieder hydriert mit so Spritzen und so und dann hat er wieder ein bisschen weitergearbeitet, damit sie den Film fertig kriegen.
Montezumas Rache.
Ja, genau. Aber das ist halt, deswegen möchte ich nicht, dass du da hinfährst. Zusammenfassend
Ich muss jetzt sagen, auch nicht an jedem Straßenstand irgendwie Wasser trinken, dass sie mir da abzapfen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch irgendwie nicht ganz so dramatisch.
Aber meinst du, dass die Luftverschmutzung ist doch bestimmt noch so schlimm?
Ich glaube, es ist auch nicht mehr so schlimm. Also nee? Das, was ich in den letzten Jahren an Berichten und Reportagen aus Mexiko und
Aber wie haben sie das denn verbessern können?
Mit Katalysatoren, mit einem anderen Verkehrskonzept.
Ich kenne mich da nicht so gut aus, ja.
Es ist immer noch eine Stadt mit Problemen, aber ich glaube, mittlerweile sind die eher gesellschaftlicher Natur als. Ja. Aber ich fand es so interessant. Wir haben doch zuletzt haben wir so eine Doku gesehen, in der die erzählt haben, dass Pizza so eine große Spezialität in Mexiko ist, weil die italienischen Ersteinwanderer, die damals mitgebracht haben, und jetzt gibt es so eine mexikanische Variante also der Pizza, genau, die da immer
essen. Dicke Pizzen und so auch so oft und so eine Art Calzone auch.
Genau. Mhm. Und das fand ich mega interessant.
Stimmt. Ja, ich bin auch, ich bin sowieso extrem interessiert an Südamerika.
Ja.
Also ich meine, im Moment kann man ja sowieso nichts und nirgendwo hinreisen, aber ich bin sehr interessiert an Südamerika, also schon auch alleine aus so Naturgründen. Ich meine, ich reise ja aus Naturgründen.
Naja, da unterscheiden wir bei uns ja so sehr.
Das stimmt.
Ich
will also die Berge sehen und den Dschungel und den Amazonas und
Bud Spencer hat ja eine Autobahn mitgebaut durch den südamerikanischen Dschungel.
Ist ja eine super Sache bestimmt.
In den 50er Jahren ist er dann darüber und hat dann da mitgeholfen und dann wurde sie ihm irgendwann Fahrt und ist er wieder zurück und hat angefangen Filme zu machen.
Geil.
Okay. Ich meine, vielleicht lässt sich das irgendwie miteinander verbinden. Dein Naturding und mein Stadtding in Südamerika. Zuletzt haben wir beide so ein geiles Video gesehen, auf Instagram war das beim Spinatmädchen, eine Instagramerin und Twitterin, der ich sehr gerne folge, die aber nur über Disney bloggt und berichtet und Instagrammt und so. Ich glaube, Deutschlands größte Disney-Expertin ist das. Und die hat so ein Video gepostet aus diesem Urlaubsresort in Mexiko, aus dem Disney-Urlaubsresort in Mexiko. Und das sah richtig geil aus.
Stimmt.
Das sah richtig geil
aus. Da könnten wir tatsächlich zusammenkommen. Bei Freizeitparks. Freizeitparks, unser gemeinsamer.
Aber es ist natürlich so, ich habe immer das Gefühl, wenn man dann in sowas fährt, das ist so ein bisschen wie Cheaten. Also man fährt dann nicht wirklich in das
wir
Land.
Wir fahren dann nach Amerika.
Genau.
Ja. Natürlich. Das ist quasi Kleinamerika in jedem Land, wo Disney ist.
Genau.
Zu 1000%. Aber wir würden ja dann auch einfach, um jetzt unsere Reisepläne mal kurz zu besprechen, wir würden dann vielleicht ein bisschen länger hinfahren und dann wären wir vielleicht auch nur ein, zwei Tage da und würden dann auch Tagesausflüge machen, weißt du?
Ja, verstehe. Verstehe. Naja, gucken wir mal, wie wir es machen.
Wir sagen euch dann aber natürlich Bescheid. Jetzt kommt die fantastische Szene, wo ich nicht so richtig sicher bin, ob der Film, wie ernst eigentlich der Film sein soll, das habe ich nicht ganz verstanden zwischendurch und ich glaube, da ist auch so eine, in der Trivia eine kleine Info dazu versteckt. Der ursprüngliche Autor der Geschichte und der Regisseur haben sich had a fallout, wie sagt man das? Also haben sich verstritten, weil der ursprüngliche Regisseur, für den war das eigentlich eine dunkle, aber auch lustige Satire.
Ja.
Und der Verhoeven hat eher einen Actionfilm draus gemacht, und das hat er auch ganz offen gesagt, um eher sozusagen dem Hauptdarsteller gerecht zu werden und den Talenten des Hauptdarstellers. Ja. Weil eigentlich waren auch ganz andere Hauptdarsteller vorgesehen. Also es war gar nicht vorgesehen, dass das so ein krasser Actionstar-Film wird.
Ja.
Und da haben sie sich sehr gestritten. Und ich glaube, dass solche Sachen, also dass bestimmte Sachen dann einfach übrig geblieben sind.
Ja. Ich finde, das hat schon, diesen Satiregeschmack hat es schon auch immer noch.
Ja, das stimmt. Aber halt, dass er natürlich, er soll halt sich ein nasses Kopftuch, nasses Handtuch im Kopf legen, damit das Signal von seinem Chip irgendwie abgedämpft wird. Und es ist natürlich komplett lächerlich, dass er dann irgendwie so 20 Minuten mit diesem Handtuch im Kopf rumrennt. Sieht halt total bescheuert aus und ich finde auch die Idee so ein bisschen blöd.
Ja, es geht ja auch so ein bisschen um, was ja gerade bei Filmen, die in dieser Zeit immer entstanden sind, so Zukunftsfilme, so aus den späten 80ern, frühen 90er, ist ja dann immer so dieses, dass dann auch so sich so darüber satirisch mokiert wird, wie Medien irgendwie alles kontrollieren und wie allgegenwärtig die sind und alles mit Bildschirmen und überall sind die Nachrichten und die kontrollieren die Menschen und so. Das ist ja so ein ganz typisches Medien- und Zukunftsbild von damals.
Ja.
Und das findet da ja auch total statt. Das ist ja so der satirische Anteil auch.
Total, aber dass dann sozusagen die Lösung nasses Handtuch im Kopf ist, finde ich irgendwie blöd.
Ja, naja.
Und dann er schnappt sich dann, also er wird dann irgendwie doch gefunden und dann schnappt er sich schnell so ein Johnny-Taxi, reißt aber den Taxifahrer raus und fährt selber und fährt dann irgendwie irgendwo hin und steigt aus und dann will der Taxifahrer Geld und er sagt, Selbstfahrer zahlen nicht, woraufhin das Taxi sich selbst umbringt.
Ja.
Und dazu habe ich Fragen.
Ja, das ist so ein Code, den die Programmierer in diesen Johnny-Taxis gelassen haben, das weiß keiner.
Ja.
Aber wenn man das sagt, ist das halt Self-Destruct.
Ja. Weil genau das passiert.
Ja.
Er will dann so, zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Und er sagt dann, Selbstfahrer zahlen nicht, steigt aus und dann macht er noch so, fährt gegen die Wand und explodiert. Das ist irgendwie so eine Art Easter Egg.
Und dann ist er noch so in den Flammen und sagt dann so,
das war eine Bombenfahrt.
Genau, das
war
eine Bombenfahrt. Hammer.
Ja.
Aber kleiner Lifehack für euch, falls ihr eure Taxifahrt mit dem Roboter-Taxi nicht bezahlen wollt, sagt einfach, Selbstfahrer zahlen nicht.
Ja, könnt ihr auch
and
mal
watch the world
könnt
burn.
Ihr auch nochmal im Uber probieren oder so in so einem normalen City-Taxi. Mal gucken, was passiert einfach.
Das stimmt.
Gibt es eigentlich Lyft noch?
Weiß ich gar nicht. Also okay. Hier gab es ja nie, in Amerika weiß ich nicht.
Ja.
Nachdem das Taxi sich zerstört hat, ist Schwarzenegger in so eine Ruine und hat endlich Zeit, den Koffer auszupacken, den er im Ritz bekommen hat. Und da ist unter anderem ein kleiner Monitor drin, den er anschaltet.
Ist das denn ernst?
Was denn?
Ist das gerade ironisch gemeint? Weil ich find's so lustig, dass der quasi kleine Laptop-Monitor viel größer ist, als damals schon andere Sachen waren. Also der ist viel zu groß.
Ja, es geht halt, glaube ich, darum, dass der Monitor sozusagen Lebensgröße hat, weil da ist halt nur sein Gesicht drauf. Also das Gesicht soll gleich groß sein wie das echte Gesicht.
Okay. Ich habe mich so darüber amüsiert, wie groß dieses Teil ist. Weil, weißt du, diese ganzen kleinen anderen Monitore von den Telefonen zum Beispiel, wo ja auch von der Erde zum Mars übrigens telefoniert wird, sind alle so klein.
Ja, ja.
Und das Ding ist halt einfach so riesig.
Das ist so ein, es soll, glaube ich, so wie so ein Spiegel sein.
Wir haben hier übrigens gerade auf unserem Bildschirm vom Fernseher schon ein Foto von Total Recall von 2012, was gerade angegangen ist.
Ja.
Und um so eine kleine Vorfreudestimmung, weil den haben wir noch nicht gesehen übrigens.
Ja.
Nur so, also wir haben jetzt extra mit Absicht gemacht, den alten geguckt, wie wir es auch bei Prestige und Illusionist gemacht haben, dass wir jetzt noch nicht genau, also ich kann mich an den, ich habe den 2012 auch gesehen,
ja,
aber kann mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Ich auch nicht. Nur an irgendeine Fahrschulszene kann mich irgendwie erinnern.
Und dass wir jetzt sozusagen uns ein bisschen überraschen lassen davon, wie der jetzt ist und die beiden dann natürlich in dem Teil auch vergleichen.
Auf jeden Fall macht er diesen Koffer auf und da geht so ein Video los, auf dem er sich selber sieht und er sagt sich selber, du, wenn du dieses Video siehst, dann ist wahrscheinlich was schiefgelaufen, ich erzähl dir jetzt mal, was
und
Sache ist.
Und du sitzt gerade mit dem Handtuch um deinem Kopf irgendwo.
Genau, und ich erzähl dir jetzt mal, was Sache ist, bla bla bla, wir sind hier, wir werden hier ausgetreten.
Er sagt auch den Satz, du bist nicht du, sondern du bist ich.
Ja, genau.
Hauser.
Und sagt ihm dann, was er alles machen muss und hat da auch Ausweise beigelegt und so und sagt, sieh zu, dass du am Mars kommst, geh ins Hilton und check ein und da gibt's was für dich irgendwie, da erfährst du mehr.
Und natürlich die fantastische Szene, wo er den Chip aus seinem Kopf holt.
Ach so, stimmt, dann hat er noch eine extra Pistole, um den Chip rauszuholen.
Durch die Nase.
Durch die Nase.
Sehr viel Tricktechnik.
Ja, und er muss aber, vor allem ist der Chip ja eigentlich ganz klein, aber diese Pistole oder der Chip ist in seinem Hirn in einer Plastikkugel, die er auch mit aus der Nase ziehen muss. Und es
genau, und dann verfüttert er das Ding an die Ratten, die da wirklich zuhauf um ihn rum abhängen und haut ab und fliegt zum Mars.
Genau. Und auf dem Weg zum Mars, um an der Sicherheitskontrolle vorbeizukommen, hat er ein Trickkostüm, in dem er aussieht wie eine große Frau.
Da ist er aber schon auf dem Mars.
Achso, stimmt, auf dem Mars, also gerade einchecken wir auf dem Mars, als er gelandet
genau.
ist. Und
genau.
Hat er so eine Frau. Und das ein super aufwendiges Kostüm, extrem große.
Eigentlich ein einzelner Roboter.
Robotertechnik,
ja.
Ein Kostüm, das um ihn rum geht.
Um
sozusagen.
Seinen Kopf.
Um seinen Kopf herum, aber auch um seinen Körper. Der sieht ja aus wie so ein Frauenkörper quasi.
Ich glaube, das ist quasi einfach nur wie so eine Art Fettsuit. Ich glaube,
ja, ja, genau. Ja, ja, aber es ist ja alles
der Roboter
Kostüm.
Ist quasi nur. Ja, ja. Achso. Ich dachte, aber der Roboterteil geht
ist
quasi bis
Kopf.
Zu seinem, bis zum Brustansatz.
Bis zu genau. Und also wirklich höchste Supertechnik aus
voll.
Dem Jahr 2048.
Voll.
Also technisch versierter geht's gar nicht. Sieht
28 Jahre noch
aus,
Zeit dafür, Leute.
Aber kann nur zwei Worte sprechen.
Ja, zwei
das
Wochen.
Das ist das große Problem.
Ja, und nicht nur das, sondern wenn man was anderes fragt, worauf zwei Wochen keine gute Antwort ist, zerstört sich auch dieser Computer.
Nee, sagt er erstmal nochmal zwei Wochen.
Ja, ja, aber fängt dann schon an, sich selbst zu zerstören. Und das finde ich so gut, dass es quasi eine ganze Menge Sätze gibt, die man aus Versehen sagen kann, die machen, dass sich Roboter selbst zerstören. So auch wie der. Also die Idee ist, dass er um seinen Kopf rum einen anderen Kopf baut, der ein einzelner Roboter ist und aussieht wie eine dickere Frau und Sachen sagt.
Ja.
Zwei Wochen. Ja. Vielleicht auch noch drei, vier andere Sachen. Es scheint also auf ganz minimal. Und natürlich hast du da recht, als dieses Ding auch aufgeht, das klappt dann so nach und nach auf. Ja. Also sieht wirklich Hightech vom Feinsten, wie man so schön sagt, aus. Dass man denkt, wenn man sich schon diese Mühe gibt, dass ein Kopf wie ein Mensch aussieht und aber komplett Roboter ist, so einzeln funktioniert mit einer Stimme, kann man ja auch eigentlich zwei, drei Sätze mehr programmieren oder die Person drin antworten lassen.
Ja, also vor allem auch, weil er zieht den Kopf dann aus und wirft ihn den Soldaten zu, weil der Kopf nämlich
übrigens
praktischerweise.
Immer lustig, wie viele Wachsköpfe man sieht in diesem Film.
Ja, aber weil der Kopf praktischerweise auch eine Bombe ist.
Ja.
Und er wirft ihn dann den Soldaten zu und sie halten ihn im Kopf und gucken den Kopf an. Der Kopf sagt dann irgendwas anderes als zwei Wochen.
Genau.
Also der sagt
dann, ich glaube,
so,
er kann auch mehr als zwei Wochen sagen. Er kann schon auf verschiedene Sachen reagieren. Aber da kam halt eine Frage, die er nicht kannte.
Aber dann antwortet er doch nicht zwei Wochen, das ist völlig unlogisch. Doch,
weil er dann diese Frage, die er da gestellt bekommen hat, seine ganzen Synapsen durchgebrannt, deswegen wiederholt er jetzt.
Das war super unlogisch.
Es ist total bescheuert. Es sieht mir auch wie so eine komplette Ressourcenverschwendung aus.
Bin ich richtig wütend geworden.
Ja, weil ich auch denke, wir können ja jetzt schon, siehe Mission Impossible, quasi Masken uns einfach auf unser Gesicht ziehen.
Ja.
Dann brauche ich das doch auch gar nicht.
Ja, da gab es ja die Zukunftsvision Mission Impossible noch nicht. Also die Gegenwartsvision.
Stimmt.
Für die Zukunft gab es da noch, gab's in der Vergangenheit noch nicht.
Jetzt bringe ich hier Zeitlinien durcheinander,
allerdings,
Leute.
Aber das der, also das
Mission
so
Impossible hat angefangen mit dieser Masken-Sache.
Naja. Ja, naja. Eigentlich hat Scooby-Doo damit angefangen.
Okay.
Immer am Ende Scooby-Doo? Von Scooby-Doo haben immer die Leute ihre Maske abgezogen. Und es hätte auch funktioniert, wenn ihr verdammten Kinder nicht gewesen wärt. Und dann
sehr lustig übrigens, haben wir gestern eine Folge Community gesehen, wo Cheng irgendwie in so einer Situation so die Hand so anmacht, dass er versucht, seine Maske abzuziehen und sagt, das ist gar keine Maske. Das fand ich sehr lustig.
Aber unverschämt, diese Zwei-Wochen-Sache. Die sah richtig cool aus, wie dieser Roboterkopf abgeht, und es war richtig unverschämt herbeigeschuhhornt.
Ja, fand ich auch.
Warum das Ding nicht funktioniert. Warum
fand ich auch total. Und dann wird übrigens auch einmal geschossen, offensichtlich sind die Wände, die zur Marsatmosphäre hinausführen, aus Papier.
Das war ja Fenster, das zerschossen wurde.
Ja, aber ich sag natürlich, ich weiß schon, dass es nicht Papier war, aber es ist sehr dünn. Ja. Es könnte ja Minimum kugelsicher sein.
Nee, und selbst, aber auch, ich finde, selbst wenn es das nicht wäre, wenn es nicht kugelsicher wäre, ne, dann könnte man aber immerhin sagen, okay, der Raum merkt ja, wenn da ein Loch ist und Druckabfall ist, dadurch wird ja auch Alarm ausgelöst, dann könnte der Raum ja automatisch beschließen, die Fenster dicht zu machen, aber man muss auf einen Schalter drücken, während alle rausfliegen.
Ja. Man muss auf einen Schalter drücken und dann gehen atmosphärensichere Wände runter.
Ja.
Meine Idee einfach, lass diese atmosphärensicheren Wände doch immer da. Also wenn eure Fenster quasi so dünn sind wie sehr teure Weingläser, dann lasst doch diese scheiß Schotten zu.
Also sehr viel unlogisch auf dieser Mars-Ankommen-Station, muss man sagen. Da ist das größte Logikloch des ganzen Films, diese ganze Station.
Ich habe hier als nächsten Stichpunkt zu stehen, in Anführungsstrichen umgucken. Aber ich weiß nicht mehr, was ich mir damit sagen wollte. Du auch nicht, ne? Also jetzt kommt er als nächstes, glaube ich. Als nächstes fährt er jetzt zu Miranda. In die Bar.
Genau, er fährt ins Rotlichtviertel und geht in die, wie heißt die Bar nochmal? Da habe ich mir, glaube ich, sogar irgendwo aufgeschrieben.
Ja,
Last Resort.
Last Resort, genau. Und er steigt irgendwie bei einem Taxifahrer ein, der bringt ihn dahin. Na. Und genau.
Und dann ist er da, das Rotlichtviertel, überall laufen so Hellseher rum.
Und er zahlt
Mutanten.
Den Taxifahrer sehr gut, deswegen wartet er auf ihn und ist dann ab jetzt sein Begleiter so ein bisschen.
Genau, und überall sind so Mutanten und so und komische Leute, die hell sehen können. Und er geht dann in diese Bar. Und die ist eigentlich eine geile Stripbar, finde ich. Also da ist gut was gebacken.
Bisschen zu hell.
Die ist, genau, das ist das. Wieso ist eine Stripbar so Zahnarztpraxis hell.
Sehr hell.
Das eine, was ich da nicht will, ist alles sehen können.
Ja.
Ist die eine Key Feature. Ja. Die eine Bedingung, die ich an eine Stripbar stelle, ist, lass mich nicht alles sehen.
Mich beruhigt ein bisschen, dass alles aus Metall ist, das wahrscheinlich jeden Abend durchgekerchert wird.
Gut abwaschbar, absolut. Ja.
Aber das ist wirklich, also das ist so der nächste, bitte. Ja. Das brauche ich auch gar nicht.
Aber läuft guter Sound irgendwie, die Frauen sehen alle aufregend aus, es wird viel getanzt, eine dreibrüstige Frau bietet sich an, also für eine Stripper wird einem da einiges geboten, muss ich sagen.
Für dich ist ja sowieso, glaube ich, 80er Jahre Style immer aufregend.
80er Jahre?
Style.
Achso, ja, das stimmt.
Bei Frauen.
Na, das stimmt.
Das ist so.
Finde ich gut.
Ich glaube, das ist immer so, wo man so aufwächst, was man dann so,
kann sein,
was einem
klar,
gefällt. Ja. Dort trifft er auf die Frau, die er am Anfang des Films im Traum gesehen hat, Melinda.
Na.
Und Melinda greift
Miranda
ihn.
Miranda oder Melinda?
Melinda.
Ja.
Melinda greift ihn sofort an den Penis und sagt, womit hast du den gefüttert? Und er sagt, Blondinen.
Ja. Das ist ein guter Spruch.
Das fand ich jetzt gut.
Das ist ein guter Spruch.
Ja. Fand ich in der Situation
für eine seltsame Frage eine sehr gut seltsame Antwort.
Ja, total. Also vor allen Dingen, weil er auch gerade überhaupt nicht weiß, was seine Realität ist und seine Identität und so, ist, finde ich das auch eine gute Antwort.
Fand ich auch.
Was mich bei ihr so ein bisschen stört, ist, dass sie quasi immer, sobald einer vermutet, dass er nicht ehrlich ist, misstraut sie ihm sofort.
Ja.
Also das geht den ganzen Rest des Films, das ging mir tierisch auf die Ketten.
Sie ist halt spröde.
Ja, stimmt, er hat sich halt spröde.
Athletisch.
Ja, athletisch spröde, aber er hat aggressiv ausgelassen, aber was war das andere?
Ja, weiß ich
nicht. Na, egal.
Ja.
Genau, und dann ich weiß es jetzt gar nicht, die sind dann, glaube ich, in irgendeinem Hotelzimmer, wo dieser Arzt dann kommt.
Ja, es geht dann so hin und her.
Er streitet sich mit Melinda und sie schmeißt ihn raus und er geht dann irgendwo hin, ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich sein
Hotelzimmer,
ne?
Ins Hilton zurück.
Und da kommt dann der Arzt, der ihm sagt, sie sind gerade nicht, das ist hier alles nicht wahr, sondern sie sind gerade in diesem Traum, sie sind immer noch, sie sitzen bei uns im Stuhl bei Recall.
Ja.
Und wir kriegen sie nicht raus. Ich würde sie da gern rausholen, aber sie müssen mit mir zusammenarbeiten. Dann kommt auch Laurie, also seine vermeintliche Frau, und sagt, lass dir von dem Arzt bitte helfen und so. Und er droht dem Arzt halt, will ihn erschießen. Und der Arzt sagt, wenn sie mich jetzt erschießen, dann kann ich ihnen nicht mehr helfen. Und dann werden sie lobotomisiert oder so, weil sie sind, das, was hier gerade passiert, ist nicht real, sondern sie sitzen auf dem Stuhl bei Recall immer noch.
Ja.
Und er glaubt es nicht und erschießt ihn, dann gibt es einen Kampf und dann gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe, weil es gibt eine Tür in diesem Raum und die hat auch keiner abgeschlossen und trotzdem kommen die Bösen einfach mit einer Riesenbombe durch die Wand explodiert. Wie mit so einem Wrecking Ball. Und dann gibt es da auch irgendwie einen Fight, dann gibt es auch einen Fight zwischen Laurie und Melinda. Quasi.
Melinda kommt zurück.
Traum versus Real Life und wir wissen aber nicht, was ist was. Und die, da werden, also es gibt wahnsinnig viele Headshots, Leute werden mit Headshots erschossen.
Ja, unter anderem auch Laurie.
Ja, und aber immer so, dass du vorne die Patrone drin noch siehst.
Die kommt durch die Stirn noch nicht durch, durch den Stirnknochen. Hm. Geht nicht.
Stirnknochen.
Ja.
Okay. Ja, und aber jedenfalls dieses durch die Wand explodieren fand ich ganz geil.
Das stimmt.
Auch ein interessanter Trivia-Fact. Wir sind ja am Anfang auf der Erde.
Ja.
Übrigens in Texas. Auf der Erde ist überall Coca-Cola-Werbung und auf dem Mars überall Pepsi-Werbung.
Stimmt. Hat wahrscheinlich Pepsi sehr gut für bezahlt. Auf jeden Fall ist es so, dass, was der Film ja wirklich gut macht, ist, dass der mit kurzen, zum Teil fadenscheinigen, aber ausreichenden Begründungen sich von Action-Szene zu Action-Szene hangelt.
Absolut. Und gute Action-Szenen.
Absolut, finde ich auch. Und
das Einzige, was mir nicht gefallen hat, und da war ich so ein bisschen meh, aber es hat sich später, finde ich, gebessert, da springe ich jetzt einmal nochmal ganz zurück, dieser ganz allererste Kampf mit den vier 50-Jährigen, den er da hatte, den fand ich super lame. Also die Bewegung.
Aber der hatte so eine coole, der hatte aber ein saucooles Schlussbild. Das sah
ja,
super geil
aus. Das Schlussbild
aus,
war super und es war auch so eine totale Härte. Aber das Geboxe sah total so behäbig und langsam aus. Ich glaube, die vier Dudes waren einfach keine guten Stunt-Leute.
Das war auch so seltsam Bud Spencer inspiriert, weil er auch so eine
fand
Kopfnuss macht, wo
und
die
das
beiden
fand ich
Köpfe
später
zusammenschlägt.
Waren die viel knackiger und härter, die Kämpfe.
Na, auf jeden Fall ist, sie hauen dann ab aus dem Hotel und landen dann beim Widerstand auf dem Mars, weil es auf dem Mars auch so einen Widerstandsdude gibt. Und bei denen landen sie dann, weil Melinda natürlich auch zu denen gehört. Und da überlegen sie dann, wie sie den Mars retten können, denn der Oberbösewicht, also der Chef von dem Bösewicht, den wir kennen, der verkauft Sauerstoff. Dessen Geschäft ist es, Sauerstoff zu verkaufen an Menschen. Alle müssen bei ihm Sauerstoff kaufen, damit sie überhaupt Atmosphäre zum Atmen haben, gerade auf dem Mars. Und wir lernen so, dass das so sein Business ist. Und dann ist Schwarzenegger bei diesen Widerstandsleuten in der Geheimzentrale und da trifft er dann den Oberwiderstandskämpfer, der im Bauch eines anderen Widerstandskämpfers lebt.
Oder also am Bauch.
So ein Mutant an dem Bauch dran.
Und der ist so ein Opa-Baby.
Genau, der ist so ein Opa-Baby, so ein weises Baby.
Und der ist so ein Baby, was im Bauch lebt und eine Opa-Stimme hat.
Genau. Und der kann so, wenn der ihm die Hand gibt, irgendwie in seine Gedanken rein und auch in seine Erinnerungen rein, an die
genau, weil immer wieder,
selber nicht rankommt.
Weil immer wieder gesagt wird, in deinem Kopf ist irgendeine super krass genau. wichtige Info.
Und da checken sie dann, die Info ist nämlich die.
Darf ich noch eine Sache kurz sagen? Und der Oberbösewicht sagt auch die ganze Zeit, dass er nicht sterben darf.
Genau. Und die Info ist, die Pyramiden, die es auf dem Mars gibt, sind von Aliens gebaut und man kann dafür sorgen, dass so eine Art Schmelze auf dem Mars einsetzt. Also es steht da alles bereit und auf Knopfdruck kann eine Atmosphäre auf dem Mars entstehen.
Es gibt in den Pyramiden riesen Maschinen, die quasi gestartet werden könnten, um Sauerstoff zu erzeugen.
Weil die Pyramiden auf einen riesen Gletscher gebaut sind und diese Maschinen sind so heiß, Hitzestäbe und die würden dann in diesen Gletscher.
Genau. Und der Sauerstoff, der dann entweicht, könnte den Mars komplett zu einer überlebbaren Atmosphäre machen. Daran hat der Oberbösewicht aber gar kein Interesse.
Weil er ja Luft verkauft.
Weil er Luft verkauft. Genau. Und das Baby fest Quaid an den Händen.
Ja.
Und sieht das.
Genau.
Und was ich aber so interessant finde, also es kann quasi reingucken und seine Erinnerungen sehen, auch wenn Quaid die selber nicht hat. Ja. Also in dem Moment hat er sie dann auch, ja. weil das Opa-Baby die freilegt oder so. Ja. Aber er ist offensichtlich davor in dem Leben ein Vogel gewesen.
Weil er kein Teil dieser Erinnerung ist sozusagen. Weil er da nicht mit denen ist.
Ja, na, weil ja auch, wie man die Erinnerung sieht, er ist halt über die rüber geflogen und dann reingeflogen. Er war halt früher ein Vogel.
Also ich glaub, er ist so
und das war für mich der große Twist.
Aber ich glaube, die Idee war, ist er ist in die Erinnerung gezoomt. Nicht, dass er ein Vogel ist.
Doch, das war für mich der große Twist, dass er, bevor er Hauser war, war er ein Bussard. Ein Mars-Bussard.
Ja.
Der,
Mars-Bussard.
Und deswegen kann er auch an diese Erinnerung nicht kommen, weil er als Vogel gar nicht verstanden hat, was er da sieht.
Klar. Das ist natürlich Bird Brain, das ist natürlich immer das große Problem.
Ja, aber ich meine, also das Narrativ ist, dass er das kleine Opa-Baby an den Händen fest und der quasi in seine Erinnerung reinkommt. Und was wir dann sehen, ist eine Perspektive, die durch einen Raum fliegt, unter einer Brücke durch, über Menschen, durch so, also ich weiß nicht, was du im Leben noch so vorhast oder ob du denkst, du und ich sind nicht besonders trainiert, aber so kann kein Mensch sich bewegen.
Naja, aber es ist ja, die Idee war, glaube ich, also es gibt eine Unlogik in dieser Sequenz, aber die Idee dieses Fliegens war...
Aber das ist eine andere als die, die ich habe.
Ja, die Idee des Fliegens ist sozusagen der Zoom in die Erinnerung. Also das Landen in der Erinnerung, dieses so, dass der so in die Erinnerung reingeht.
Nee, aber er fliegt ja auch so komisch um die Brücke rum und dann durch die Dinge.
Ja, aber das ist trotzdem, für mich war das so sozusagen der Flug in die Erinnerung. Das,
ich glaube, er war früher ein Bussard.
Das kann ich noch, das ist natürlich eine andere sehr gute Erklärung, aber das kann ich noch als Flug in die Erinnerung kaufen. Das Problem ist nur, dass er in der Erinnerung gar nicht stattfindet. In der Erinnerung sind nur die Bösen.
Ja, ja.
Aber er ist nicht dabei, er steht da nicht neben denen.
Ja, und sondern er fliegt über die rüber. Weil er ein Bussard ist. Vögel achten die nicht so. Weißt du, das nennt man Unauffälligkeit durch Auffälligkeit.
Ach so, ach, das nennt man so. Ja, verstehe.
Und ich habe natürlich auch gedacht, okay, also eigentlich realistisch, ja.
Dann ist da wahrscheinlich die Inspiration entstanden für diesen Animationsfilm mit diesem Geheimagent, der zur Taube wird.
Ja, ja. Mit Will Smith.
Ja. Mhm. So, auf jeden Fall Mr. Undercover oder so hieß der, glaube ich, ne?
Komischer Film übrigens, ich habe den gesehen.
Aber der war gar nicht so schlecht, fand ich. War irgendwie ganz witzig. So, auf jeden Fall ist da irgendwie, so ist die Sache, er weiß jetzt Bescheid, die Pyramiden sind's.
Er war mal ein Bussard.
Ich muss in die Pyramiden und dann...
Und die Maschine starten.
Und dann kommen in dem Moment aber die Bösen in die Geheimzentrale.
Weil der Taxifahrer, der die ganze Zeit unser Kumpi war, ein Bösewicht ist.
Ja. Der Taxifahrer ist ein Bösewicht und...
Hat dich das überrascht?
Naja, ja, aber trotzdem war alles irgendwie in dem Film immer auf solche Überraschungen ausgelegt. Deswegen
mich gedacht, hat es mega überrascht.
Jetzt schon wieder
ich so habe überhaupt nicht damit gerechnet.
Ja.
Und ich fand es auch gar nicht so dumm.
Okay.
Weil es ist einem nicht aufgefallen.
Ja.
Ob vielleicht das ein bisschen rassistisch ist, dass es einem nicht aufgefallen ist. Also, dass man auf die Idee nicht gekommen ist.
Nicht, aber der Taxifahrer war auch ein Mutant und so. Übrigens, super seltsame Szene, in der der Taxifahrer sein Mutantendasein revealed. Zeigt er mal kurz seine Hand mit drei Fingern. Aber sei es drum. Dann auf jeden Fall sind sie in der Falle, weil der Taxifahrer hat irgendwie revealed und dann kommen sie zu den Bösen in die Zentrale und dann sieht der Oberbösewicht ein, dass Schwarzenegger nicht kooperieren wird und sagt, okay, dann frittiert ihn die Hirne wieder zurück, damit wir hier wieder den haben, der mein Helfershelfer ist sozusagen.
Also habe ich das richtig verstanden im Film, dass Arnold Schwarzenegger eigentlich ein Bösewicht war, bis er verändert wurde?
Ich glaube ja, aber also er ist, ja.
Dass er auch schon, als er die infiltriert hat,
ja,
auch schon böse war?
Als er wen infiltriert hat?
Nein, also er war doch Hauser.
Ja.
Und Hauser ist ein Böse und der beste Kumpi vom Oberchef gewesen.
Ja.
Deswegen wollte auch der Oberchef immer nicht, dass er stirbt, weil es war sein bester Freund.
Ja.
Und hat dann Hauser, hat quasi der Oberchef Hauser schon die Erinnerung verändert und dann in diese Rebellengruppe geschickt?
Ja.
Oder
ja,
ja, ist er in die Rebellengruppe noch als Hauser gegangen?
Nee, ich glaube da, ja, klar, als Hauser. Er war ja immer Hauser vorher.
Ja, ist er in die Rebellengruppe schon als Quaid gegangen? Nee, als noch jemand anders? Nee. Also hat er, als er in der Rebellengruppe war am Anfang und auch mit Melinda zum Beispiel die kennengelernt
ja,
hat,
ja,
hat er dann nur so getan oder dachte er, hat er schon quasi
so
sein böses Ich schon nicht mehr gewusst?
Das wissen wir nicht so genau, weil er könnte ja von den Rebellen dazu gebracht worden sein, zu dem Bösen zu gehen und der Böse hat ihn ja auch gehirnfrittiert und ihn dann als Quaid weiterleben lassen, weil der Böse ja dann gecheckt hat, dass er eigentlich zu den Rebellen gehört. Weil Sharon Stone kommt ja von dem Bösen.
Ja, aber verstehst du nicht? Also, wann ist denn dieses Video entstanden, wo die beide Kumpis waren?
Nachdem er von den Rebellen da drin war und die ihn umgedreht haben.
Ach, das heißt, ursprünglich war er nicht böse.
Genau.
Ah, okay, siehst du, das habe ich nämlich nicht verstanden. Ich war mir nicht sicher, ob er quasi böse war, er dann frittiert wurde, um gut zu sein, um der perfekte Undercover-Agent zu sein. Und dann wollten sie ihn wieder umdrehen, aber vorher hatte er schon Sachen gestartet und wurde deswegen irgendwie aufs Abstellgleis auf die Erde gebracht.
Nee, ich habe so verstanden, dass er war quasi im Underground, weil er das scheiße fand. Dann ist er vom Underground, haben sie gesagt, können wir infiltrieren die Bösen, dann ist er zu den Bösen. Die haben es dann gecheckt, haben ihn frittiert. Dann haben sie ihn auf die Erde geschickt.
Aber dann haben sie ihn ja dann nochmal frittiert.
Nee.
Es gibt ja drei Persona. Es gibt ja den Rebellen, es gibt den besten Kumpi vom Ober-Oberbösewicht und es gibt den, der auf der Erde lebt und beides nicht weiß.
Ja, genau. Aber der Rebell, der hat noch bewusst so getan, als wäre er zu den Bösen übergelaufen, für die Rebellen.
Also das Kumpi-Video ist nur so getan?
Ich glaube ja.
Ich glaube ich nicht. Ich finde nicht, dass es so gespielt ist.
Nee.
Als würde er so tun, weißt
ja,
du?
Ja.
Aber verstehst du, wo ich, also ich verstehe nicht, ob die ganz große Basis quasi böse ist oder Rebell.
Ich glaube, was der Film will, ist, dass wir wollen, dass er Quaid bleibt.
Klar. Aber er war ja auch Hauser, als Hauser noch gut.
Ja.
Aber irgendwann auch böse und ich weiß nicht, was zuerst da war.
Weiß ich auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass er als Hauser von den Bösen zu den Rebellen eingeschleust wurde. Das würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen.
Das meine ich gerade.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja.
Und dann hat er natürlich Sachen gesehen, klar, weil er war ja bei den Bösen.
Aber wieso sollten die ihn dann frittieren und auf die
Erde schicken? Ja, das macht, da muss er zwischendurch. Entweder haben die Rebellen ihn umgedreht, aber das glaube ich eigentlich auch nicht. So wurde das ja auch gar nicht gespielt.
Aber er hat ja schon so ein bisschen, dass er wirklich immer in Melinda verliebt war und so und Melinda irgendwie das Wichtige für ihn ist.
Aber siehst du, das ist nicht ganz klar, finde ich.
Ne, aber.
Oder es ist halt mit Absicht nicht klar, weil es alles ein Traum ist. Finde ich aber eine zu einfache Ausflucht.
Er ist jetzt auf jeden Fall.
Vielleicht wird es ja beim Remake klarer.
Das kann sein. Er soll jetzt auf jeden Fall wieder umgedreht werden und wieder zu Hause gemacht werden, wieder zurück umgedreht. Und Melinda soll auch irgendwie so. Und was macht man, wenn man so einen super starken, gefährlichen Typen in seiner Gewalt hat?
Absolut.
Und ihn dazu zwingen will, eine Prozedur über sich ergehen zu lassen.
Die auch noch sehr schmerzhaft ist.
Die auch noch sehr schmerzhaft ist. Man schließt ihn mit 4 Nerds in einen Raum, die nicht kämpfen können.
Mit 4 Wissenschaftlern, die lange Kittel anhaben und große Brillen, weil da kann ja nichts passieren.
Genau.
Und man geht dann weg und redet aber schon mal über eine Party, wo sich abends alle treffen.
Genau.
Anstatt wenigstens, sag ich mal, so 2 Wachen mit Pistolen da zu lassen.
Absolut. Und so kommt es, wie es kommen muss. Er tötet alle Wissenschaftler.
Er befreit sich, weil er einfach sehr stark ist.
Genau, er spießt die irgendwie auf mit Stangen, die gerade rumliegen. Und Melinda und er fliehen und wissen, wir müssen den Reaktor anschalten und rennen jetzt quer über den Mars.
Genau, und er hat das, was er in seiner Erinnerung gesehen hat, so rennt er halt irgendwie, hat er sich sehr, sehr gut gemerkt.
Genau, es gibt auch noch so die Parallelsache, dass das Rotlichtviertel, dem wurde gerade der Sauerstoff abgestellt, also er muss sich beeilen, damit die irgendwie alle überleben, weil
genau,
die sonst alle ersticken.
Genau, und der Oberbösewicht hat quasi den Menschen oder allen, die auf dem Mars leben, gesagt, wenn ihr ihn ausliefert, mache ich euch den Sauerstoff wieder an.
Genau. Da gibt es so eine kleine Marsballerei zwischen diesen ganzen Stangen da in der Pyramide, mit diesem ganzen Wachtrupp, der dann so ausgetrickst wird durch so ein Hologrammgerät. Dann springen sie auf den Fahrstuhl, wo der erste finale Kampf gegen den ersten Bösewicht auch ist. Große Prügelei am Fahrstuhl, die damit endet, dass er ihn über den Fahrstuhl hält und der Typ dann also seine Arme abreißt und abstürzt und er wirft
weil
ihm die Arme
Schacht
noch
anfängt.
Hinterher. Genau,
ja.
Weil der Schacht anfängt. Er wirft ihm dann seine Arme noch hinterher. Und dann kommt er an und dann denkt er, okay, alles klar, ich löse jetzt diesen Reaktor aus. Und dann kommt der Oberbösewicht und sagt, tu es nicht. Und dann sagt er, du willst doch nur deine Haut retten. Und dann sagt er, nein, da entsteht hier eine Kernschmelze, fliegt uns der ganze Planet um die Ohren.
Und wir werden alle sterben.
Genau. Und Schwarzenegger glaubt es nicht so richtig. Und dann will der Typ ihn erschießen. Dann kommt aber Miranda und erschießt den Bösewicht.
Melinda
schießt auf den Bösewicht. Und der sprengt dann da irgendwas. Dann ist wieder so ein Druckabfall. Wie das alte Problem. Das alte Mars-Problem.
Das alte
klassische
Mars-Saug-Problem. Ja.
Und wieder irgendwie entsteht so ein Vakuum, wo alle rausgesogen werden und der Bösewicht wird als erster rausgesogen auf die Mars-Oberfläche. Schwarzenegger und Melinda später auch noch, aber er kann noch den Reaktor auslösen und eher auf dieser Mars-Oberfläche, als noch keine Atmosphäre ist, so Vakuum-Style, ist natürlich das Problem, dass alle so Basedow-mäßig plötzlich die Augen aus den Höhlen treten.
Ja, und die Hälse schwellen so an,
genau.
Und die Zungen schwellen ganz so an, das ist irgendwie so eine Unterdrucksache.
Vor allem der Bösewicht sieht wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt aus wie Rodney Dangerfield. Und irgendwann aber werden ihm die Augen aus dem Kopf gerissen.
Sieht
und
fies
so.
Aus. Ich find's richtig fies übrigens.
Naja, sieht auch fies aus. Und Schwarzenegger und Melinda sind auch, bei ihnen wird's auch ganz knapp und knirsch, aber er hat ja auch den Reaktor ausgelöst und wir sehen, dass aus der Pyramide schießt erstmal überall Sauerstoff aus den Wänden und dann noch eine große Sauerstoffkanonade aus der Spitze an den Himmel, die am Himmel ein seltsames Gebilde, Wolkengebilde erzeugt. Aber wir verstehen, das, was wir hier gerade miterleben als Zuschauer, ist die Geburt einer Atmosphäre. Das ist es, was wir hier zu sehen bekommen. Was wir sehen gerade, wie eine Atmosphäre entsteht, Maria. So war das damals am 7. Tag der Erde. So war das nach dem Urknall. So sah es hier aus.
Schreist du mich gerade an?
Also, ich habe ja das Gefühl, dass deine Ergriffenheit sehr abgebrüht ist, was die Augenzeugenhaftigkeit einer Atmosphärenentstehung betrifft.
Ich habe hier nur zu stehen, Sauerstoff ist in dem Film der größte Verbrecher.
Warum ist er denn jetzt ein Verbrecher?
Weil das Sauerstoff in einer riesigen Druckwelle sich über den Mars verteilt, Fenster splittert und irgendwie Sachen zerschlägt und einfach sehr, sehr viele Menschen daran sterben werden.
Da stirbt doch niemand. Die Leute doch. Können endlich atmen.
Ja, aber ihnen werden ja vorher erstmal komplette Fensterscheiben in ihre Körper gehämmert.
Und es wird da niemand Totes gezeigt.
Ja, dann ist ja alles gut geworden. Ich würde noch einmal abschließend gerne über den Anlasser der Maschine sprechen. Aliens haben die gebaut. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt in jeder Pyramide eins oder was? Und erstens ist die Idee, dass der Mars jetzt Sauerstoff hat, weil der Mars im Inneren Gletscher hat, die durch diese Maschine geschmolzen werden, und der Sauerstoff, der freitritt, ist der Sauerstoff, der dann geatmet werden kann. Wir wissen alle, mit großen Maschinen sehr viele Gletscher wegschmelzen könnte Folgekosten mit sich bringen. Was ist, wenn die weggeschmolzen sind? Wird dann der Mars instabil und fällt zusammen? Wo war Total Recall Teil 2?
Nee, die Atmosphäre ist ja dann da. Wo soll die denn hin? Die verschwindet ja nicht. Die verpufft ja nicht. Der Sauerstoff ist ja so wie unsere Erde. Es gibt ja auf unserer Erde immer gleich viel Wasser. Das verschwindet ja nicht.
Okay, und warum mussten die Aliens quasi an einem nicht so gut erreichbaren Punkt eine Platte hinbauen, wo man seine Hand reinlegen muss, um das zu starten? Was ist da die Drama Queen, die dieses Ding entworfen hat? Warum kann das nicht einfach ein Knopf sein? Warum haben die Aliens das nicht angemacht? Ist ja die viel größere Frage.
Ja gut, Alien-Logik, also da wissen wir nicht, wie die denken und okay, was in deren Logik ist.
Verstehe.
Das wissen wir nicht.
Nee. Ja. Na gut, dann ziehe ich die Frage natürlich zurück. Und fand den Film unterhaltsam.
Ja.
Ah ja, die letzte Szene ist natürlich, dass er plötzlich so ganz erschrocken guckt und sagt, was ist, wenn das hier alles ein Traum ist?
Ja.
Weil ihm, glaube ich, plötzlich einfällt, dass der Typ in dem Reisebüro am Anfang ihm das 1:1 genauso beschrieben hat.
Ja.
Man versucht ihn zu töten, er besiegt die Bösewichte, er rettet die Frau und er rettet den ganzen Planeten.
Ja.
1:1 wurde es ihm so gesagt.
Ja.
Wer es auch nochmal so sagt, ist der Arzt,
ja,
den er zwischendrin trifft.
Ja.
Beschreibt es ganz genauso. Und es passiert. Und fällt ihm, glaube ich, auf am Ende. Er sagt, was ist, wenn es alles nur ein Traum ist?
Ja.
Und dann sagt sie, dann küss mich lieber, bevor du aufwachst. Und damit ist der Film zu Ende.
Ja. Und um das Ende beraubt, das der Regisseur da ursprünglich hingeschnitten hat.
Das du nur behauptest.
Ja.
Ich finde es ja eigentlich, also für mich deutet ja mehr darauf hin, dass es tatsächlich eher noch die ganze Zeit bei Recall sitzt.
Ja.
Weil ich hätte sonst auch, ich würde, also ja, also erklärt sich für mich irgendwie. Aber.
Ja, aber was soll dann dieses Foreshadowing mit diesem Traum von der Frau auf dem Mars? Das ist irgendwie, das macht dann.
Vielleicht, weil er das öfter macht.
Weil er was öfter macht?
Na, weil er dieses Recall schon öfter gemacht hat.
Aber.
Die löschen das doch immer wieder, damit Leute immer wieder was kaufen.
Verstehe.
Damit Leute immer wieder das Gleiche kaufen.
Verstehe, das ist der Trick.
Ja. Weil die können ja auch nicht endlos unterschiedliche Sachen programmieren. Deswegen hat man doch auch schon, war sie doch sofort auch die Frau auf dem Bildschirm am Anfang. Das macht ja sonst auch keinen Sinn. Weißt du, er saß da auf dem Stuhl, ja, und wurde abgefragt, ja, und dann war das von Melinda. Das würden ja, ja, die Bösewichte würden ja nicht das Bild von Melinda da reinmachen.
Ja, verstehe. Das kann natürlich sein. Ich habe gerade so gedacht an diese Serie mit Paul Rudd, wo er sich klonen lässt.
Na, die habe ich nie gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Wo er einmal gemeint ist und einmal nett.
Genau. Nee, er ist, glaube ich, beide Male gleich. Das ist ja sein Problem quasi.
Nee, der eine ist doch viel, der traut sich doch viel mehr. Und der andere ist viel schüchterner. Und der hat doch dann das viel bessere Leben. Also zumindest sagt es der Trailer.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich fand den sehr unterhaltsam, guter Actionfilm, gut die ganze Zeit was los, macht eigentlich kaum Pause, finde ich, auch ja, selten, weil heutzutage sind Actionfilme immer sehr klassisch eingeteilt in Pausen und Actionsequenzen und so.
Ja, und zum Beispiel, was auch heute typisch wäre, ist, dass es irgendwann eine Szene gibt, wo es so zur Ihre kommt und er und Melinda irgendwo sitzen und sich so ewig ihre Lebensvergangenheit erzählen,
genau,
oder so. Oder sie ihm so ewig erzählt, was sie früher gemeinsam erlebt haben.
Genau,
oder so.
Und das macht er so gar nicht und gibt eigentlich die ganze Zeit, drückt irgendwie gut auf die Tube die ganze Zeit. Und ich finde auch, dass der gut getrickst ist. Also er sieht echt gut aus.
Finde ich auch.
Gibt so, also dass sogar so ein Trick, wie das mit den Fingernägeln einen sogar noch überraschen kann.
Ja.
Das fand ich.
Der Trick mit den Fingernägeln war übrigens, dass da so eine Sekretärin sitzt da im Vorzimmer und hat lange Fingernägel und hat so eine Art Palette vor sich mit so verschiedenen Farben, wo sie mit so einer Art Stift drauf tippt auf eine Farbe und dann tippt sie alle ihre 5 Fingernägel an und die kriegen dann diese Farbe.
Gibt's bestimmt bald so einen LED-Lack, der so, wo so kleine LEDs drin rumschwimmen, dass man das
ja, irgendwie
die
sowas
ganze Zeit irgendwie so.
Oder das
so Nano-LEDs. Naja, ja, sei es drum.
Oder dass es irgendwie durch so eine Art Magnetberührung die Farbe wechselt oder so,
na,
eine chemische Reaktion auslöst.
Na, Kann man auf jeden Fall gucken, den Film. Der ist echt okay, wenn man den lange nicht mehr gesehen hat.
Finde ich auch. Finde ich wirklich auch.
Also Schwarzenegger ist wirklich super schlecht, muss man sagen.
Aber das ist ja so ein bisschen sein Ding.
Diese Grimassen, die der ganze Zeit sehen, völlig
ja, der übertreibt auch, finde ich, immer so doll. Ja, aber dafür ist der Film schön schnell und ich mag auch diesen Bösewicht-Schauspieler gern. Na. Beide eigentlich.
Na.
Sharon Stone ist super.
Na. Also kann man echt nochmal gucken, wäre so das abschließende Fazit. Ich bin jetzt wirklich super gespannt auf das Remake.
Ich auch.
An das ich keine Erinnerung mehr habe, außer dass es irgendwie alles so dark war. Und
gucken
und,
wir das jetzt gleich im Anschluss.
Und wie gesagt, irgendeine Fahrstuhlszene, an die ich mich erinnere. Ja, gucken wir auf jeden Fall jetzt gleich im Anschluss. Und ihr, liebe Zuhörer, könnt uns ja jetzt erstmal euer Feedback zu dieser Folge dalassen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an folgende E-Mail-Adresse:
wimaf@poolartists.de.
Oder wenn ihr öffentliches Feedback von uns einfordert, uns den Glacé-Handschuh vor die Füße werfen wollt, dann könnt ihr das tun auf Twitter bei unserem Twitter-Account @wimafwarweg.
Weil Wimaf schon weg war.
Und dann werden wir das da öffentlich ausfechten, natürlich, so wie es unsere Art ist.
Und ansonsten, das, was wir jetzt gleich sehen, hört ihr dann in 2 Wochen.
Genau.
Weil nächste Woche ist leider wieder Lindy-Zeit.
Lindy! Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz wunderbare Zeit und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?